Herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja jetzt vor zwei Tagen, also eigentlich heute, weil wir nehmen am Mittwoch, 20.15 Uhr haben wir es jetzt, Primetime-Aufnahme, nehmen wir auf. Da ist gerade der erste Tag des ersten Training-Camp-Tages vorbei. Ja, also die sind jetzt schon, wenn ihr das hört, mindestens in Tag 3, 4, wenn nicht sogar noch weiter. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern ich habe heute den Micho auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ja, der Tobi ist am Feiern, wenn ich das, glaube ich, so mitbekommen habe. Wir sind auch am Feiern über einen neuen Patreon. Gregor, ganz herzlich danke schön für die Sack Thomas Subscription. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Team des Dolphins Drives. Ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Und wenn ihr da draußen auch alle so cool sein wollt wie Gregor, dann geht einfach auf Patreon. Ja, das gibt's in den Shownotes. Ihr könnt aber auf patreon.com oder über Google Patreon Dolphins Drive googeln. Oder ihr gebt mir Rauchzeichen und ich schicke euch den Link. Und da könnt ihr uns mit Geld unterstützen, tatsächlich schon ab 2,50 Euro im Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino im Monat, aber und nicht für jetzt sofort bar auf die Hand den Cappuccino. Das wäre auch ziemlich heiß und ich rate euch, das nicht zu tun. So, dann habe ich das auch gesagt. Ansonsten könnt ihr uns natürlich überall unterstützen, wo es Podcasts gibt, uns auf Twitter folgen, jedem von uns, und zu Spam überall, wo es Spam-Möglichkeiten gibt. Ja, also, wie gesagt, Gregor, nochmal ganz herzliches Dankeschön an dich. Und er ist tatsächlich unser Patreon Nummer 13, ja, also die große Nummer, Dan Marino sozusagen. Gregor, Dankeschön dafür. Tobi feiert gerade deswegen. Deswegen ist Tobi nicht dabei. Aber ich denke, mich und ich kriegen das heute auch ganz gut alleine hin, weil wir haben ja letzte Woche ausgesetzt, weil wir momentan alle ein bisschen zeitlich eingespannt sind. Ich hatte es auf Twitter geschrieben. Ich habe tatsächlich aktuell zwei Jobs. Also ich habe einen Job, aber ein Kollege hat gekündigt und wurde sofort freigestellt. Und dementsprechend darf ich jetzt zwei Jobs machen. Ja, und Michael ist ja momentan, war oder ist, ich weiß nicht, wie das Schuljahr, ob es jetzt schon vorbei ist, aber das war ja auch, ist ja immer die letzte Zeit, da ist ja auch immer sehr stressig als Lehrer, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das ist tatsächlich so, aber da auch noch eine Bemerkung aus eigener Initiative, wir sind ja zu dritt. Und was man nicht vergessen darf, dass deswegen ist Tobi natürlich heute nicht da. Wir haben halt alle auch irgendwo noch ein Privatleben. Das ist alles gut und schön, das ist alles Hobby. Und wenn man dann aber manchmal sieht, so wirkliche News gibt es nicht. Und sich dann, da muss man dann halt manchmal sagen und Prioritäten setzen. Und das finde ich eigentlich auch vollkommen legitim. Das heißt ja nicht, dass wir den Dolphins Drive deswegen aufgeben oder die Dolphins deswegen nicht verfolgen oder nicht.
Ja, das stimmt, aber ich sag mal, also wir sind ja jetzt auch eine, ich glaube, der wenigen Podcasts, die nicht wirklich irgendwie, also jetzt mal eine Woche tatsächlich, wo wir nichts gemacht haben, aber ich glaube, sonst sind wir fast so mit einer der einzigen Podcasts, die knallhart durchgezogen haben. Ich meine, gut, es gab ja auch genug, worüber man hätte reden können, irgendwie bei den Dolphins. Es wird nicht ruhig, könnte man sagen.
Aber tatsächlich, ich habe das ja schon mal in den Raum geworfen und ich frage auch alle, die hier zuhören, was würdet ihr dazu sagen? Schreibt es ruhig in die Kommentare oder wie auch immer. Und zwar, was würdet ihr davon halten, wenn wir zum Beispiel nächstes Jahr in der Offseason, wir denken ja langfristig, ne, es soll uns nächstes Jahr noch geben, nächsten Jahr in der Offseason zum Beispiel nur noch einen zweiwöchentlichen Rhythmus machen. Oder sogar sagen würden von wegen, hey, vier Wochen lang, obwohl vier Wochen lang aus gar nichts halten wir wahrscheinlich aus. Ich sag, wie wäre es denn zweiwöchentlich? Würdet ihr sagen, das ist für euch okay, oder würdet ihr sagen, nö, wir wollen euch definitiv wöchentlich, ansonsten halten wir euch nicht mehr die Treue und wandern zu den Jets ab.
Zweimal die Woche. ja, ich meine, da kann man ja auch immer noch, wenn man dann Bock hat, Sachen wie Sachen dazwischen schmeißen. Übrigens, das könntet ihr tatsächlich, ich glaube, ich mache da auf Patreon nochmal einen Post auf, was euch sonst für Themen neben den Dolphins interessieren würden. Nicht, dass wir die direkt hier im Podcast machen, aber als zusätzliches Angebot. Neben dem, was wir sowieso schon gemacht haben. Das wäre durchaus interessant zu wissen. Danke für die Idee, Micho. Ja, also es ist hier, kommen die Ideen, wie sie einfach kommen. Ja, das dazu. Also jetzt habe ich heute aber schon wieder 10.000 Mal gesagt. Das ist ein bisschen doof. Entschuldigt das.
Da schneidest du nachher einfach raus. Das geht ja schnell.
Ja, genau. Jedes Dann mache ich jetzt einmal so ein für alle und dann kann ich das nämlich covern und dann schneide ich das überall raus aus der ganzen Aufnahme. Und dann versteht man bei mir nur noch die Hälfte. Wenn ich jetzt aber mal gehe, es steht natürlich ein großer Elefant im Raum, über den wir uns später kümmern werden. Ich glaube, wir haben ganz viele Transaktionen der Dolphins, die wir jetzt erstmal diskutieren müssen. Oder zumindest nennen müssen. Und zwar, ich glaube, bei Time and Paris haben wir gesagt, dass der gecuttet wurde. Tyler Guthrie hatten wir, glaube ich, auch drin. Brian Cole auch. Fangen wir einfach an mit Isaiah Ford, den wir wieder unter Vertrag genommen haben. Micho, wie sehr hat dich das gefreut? Wie viele Freudensprünge hast du gemacht?
Es hat mich schon gefreut, aber ich bin ganz ehrlich, ich sage, bei unserem Roster im Moment glaube ich nicht, dass er wirklich Chancen aufs Roster hat. Ich halte es für eine gute Alternative, ihn im Practice-Squad zu halten, wenn wir irgendwann tatsächlich uns eine Verletzungswelle treffen würde, weil er halt ein Spieler ist, der relativ kurzfristig reinkommen könnte und uns weiterhelfen könnte. Das Roster wird er nicht schaffen und ich glaube tatsächlich auch, dass er irgendwo anders in der NFL tatsächlich irgendwo unterkommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler seines Kalibers, und er, nochmal, er ist kein Number One Receiver, er ist irgendwo was bei Nummer 4 oder so. Und ich glaube, dass es da einige Teams gibt, die ihn irgendwann holen werden. Aber erstmal finde ich das grundsätzlich okay. Im Notfall hätte man sich dann fürs Practice Squad sowas gesichert.
Ich weiß gar nicht, ob der fürs Practice Squad noch eligible ist, beziehungsweise ob das diese Saison.
Da kenne ich jetzt die Regeln auch nicht ganz genau.
Aber also normalerweise wäre er es nicht tatsächlich. Ich weiß aber nicht, ob die NFL diese Regeln jetzt zurückgebaut hat, weil letztes Jahr war es ja so, dass auch Veterans mit ins Practice Squad durften, wegen der Corona-Geschichte. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch so ist.
Keine Ahnung, das wäre die einzige Chance, die ich für Isaiah Ford sehe. So sehr ich den Spieler grundsätzlich mag, sehe ich ihn, würde ich in unserem jetzigen Roster wahrscheinlich als Wide Receiver 8 sehen oder sowas. Und das passt halt einfach nicht.
Ja, also das, da bin ich bei dir. Dann kommen wir zum nächsten Spieler, den wir wieder unter Vertrag genommen haben. Time and Paris, Offensive Tackle. Darüber haben Tobi und ich schon mal gesprochen. Vor, ich glaube, 4 Wochen haben wir den unter Vertrag genommen. Den haben wir am 14. Juni dann wieder gecuttet und jetzt wieder unter Vertrag genommen. Ja, also ich weiß nicht, Micho, willst du zu Time and Paris noch irgendwas sagen oder sagen wir, okay, Camp der Buddy ist wahrscheinlich.
Camp Buddy.
Ja.
Und bei dem trifft es halt so zu, so nach dem Motto, komm mal her, spiel für uns und dann geh weg, Jung. Komm mal her, ja. Geh weg.
Komm her, geh weg. Der Dolphins-Klassiker. Dann gibt es aber tatsächlich 2 Spieler, denen wir einen Einjahresvertrag gegeben haben, die durchaus Möglichkeiten haben zu spielen, beziehungsweise den Roster zu schaffen oder das Roster zu schaffen. Der erste Spieler davon ist Crevon LeBlanc. Und zwar hat Crevon LeBlanc letzte Saison noch bei den Eagles gespielt, genauso wie 2019. Ist ursprünglich als undrafted Free Agent von den Patriots unter Vertrag genommen worden, hat aber die ersten beiden Jahre dann in Chicago gespielt, dann bei den Detroit Lions, bis er 2018 zu den Philadelphia Eagles gegangen wurde, das weiß ich gerade gar nicht genau. In jedem Fall, ja, hat er in der letzten Saison 217 Snaps gesehen bei den Philadelphia Eagles. Ja, ist in meinen Augen jetzt eine Ergänzung, die man sich anschauen kann, um einfach bei den Cornerbacks noch mal ein bisschen zu schauen. Wobei man auch sagen muss, dass wir bei den Cornerbacks eigentlich relativ settled sind. Wenn man jetzt ein Spieler da mal ein bisschen rausnimmt, wobei da, ich habe da jetzt gerade auch noch mal eine andere Meinung zu. Jedoch ist es so, dass, ja, Craven LeBlanc nicht unbedingt der schlechteste Cornerback ist, aber jetzt auch nichts Überragendes. Ich weiß nicht, Micho, sagt dir der Name Craven LeBlanc überhaupt etwas?
Ja, ich hab mich nach dem Signing ein bisschen mit dem Spieler beschäftigt. Also das heißt ein bisschen, ich habe es mir kurz angeguckt, hab mal ganz kurz ein bisschen Tape geguckt, hab mir die Stats angeguckt. Das ist ein Veteran für die Tiefe, der wird sich mit Spielern wie Noah und und Nick Needham wird er sich im Prinzip betteln müssen. Also eigentlich, da muss man halt gucken, ob es wirklich Sinn macht. Vielleicht will man ihn noch als Safety oder sowas noch mal ausprobieren. Keine Ahnung. Aber auch Mann, wenn für die Hinterreihe und einfach nur für ein bisschen Tiefe. Deswegen auch nur ein Einjahresvertrag. Und ja, viel verspreche ich mir von ihm, wenn ich ehrlich bin, nicht.
Na gut, aber ich glaube auch nicht, dass der sich mit Noah Igbinoghene battelt.
Ja, du magst ihn ja auch. Du bist ja, du glaubst ja an Noah.
Richtig? Ja, natürlich. Also, aber gut, das ist, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Aber ja, das ist, Craven LeBlanc hat tatsächlich im College für die Florida Atlantic Owls gespielt. Kein Power 5 Team. So, und dann kommen wir zu der Draft-Geschichte aus dem Jahr 2018. Die Seattle Seahawks haben in der 5. Runde an Nummer 141 den damaligen UCF Knight Shaquem Griffin gedraftet. Ja, ich denke, jeder kennt die Geschichte. Das ist der beiden Griffin-Brüder, dem eine Hand fehlt. Das war die Geschichte, dass er es tatsächlich geschafft hat in die NFL. So, jetzt kann man natürlich, also sein Tape ist gut, man kann da nichts gegen sagen, aber jetzt kann man natürlich sagen, wahrscheinlich ist auch ein bisschen Story mit dabei gewesen. Sein Bruder hat schon bei den Seahawks gespielt, die haben dann zusammen gespielt und war ein Fünftrunden-Pick, es war relativ hoch noch. Aber ich denke, er war nicht bei jedem Team auf dem Board am Ende. Nichtsdestotrotz hat er schöne Anzahl an Snaps gesehen inzwischen, hat ein paar geniale Plays gemacht, so dass er zumindest in der NFL geblieben ist, und zwar jetzt bei den Dolphins. Hat jetzt letzte Saison, einfach mal um die Zahlen rauszuholen, 113 Snaps gesehen in der Defense, spielt auch Special Teams, also ist halt auch so ein Spieler, den man flexibel einsetzen kann. Insgesamt hat er tatsächlich über 500 Special Team Snaps gesehen in seiner Karriere, und das zeigt schon mal, wo die Reise hingehen kann. Und zudem spielt er Edge, Defender, Linebacker. Micho, deine Einschätzung zu Shaquem Griffin?
Ja, man muss da ganz vorsichtig sein. Du hast es gerade eben schon mit der Story erwähnt, und dann fange ich direkt mal mit dem an, was ich tatsächlich kritisch bin oder was ich tatsächlich kritisch sehe. Ganz abgesehen von seinem sonstigen Talent weiß ich nicht, ob so eine Behinderung, ob das auf dem hohen Level oder ob das auf dem hohen Level irgendwann tatsächlich nicht doch hinderlich ist. Das behaupten ja alle, es geht nicht oder sowas, aber ich kann mir schon, also meiner Meinung nach sind es einfach Schwierigkeiten, die auf jeden Fall ihn meiner Meinung nach limitieren und wo es wirklich schwierig wird. Er spielt Linebacker, er hat eine Geschwindigkeit, er kann relativ gut tackeln, ist da relativ sicher, auch wenn er tackelt, hat sich aber bei den Seahawks, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht hundertprozentig wirklich durchsetzen können. Er hat zwar immer wieder gespielt, war dort aber nur Ergänzungsspieler, Spieler für die Rotationsspieler, Spieler für die Tiefe, hat größtenteils da dementsprechend auch, ich meine, Will gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, also Weakside Linebacker, wäre 227 Pfund, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber meiner Meinung nach wäre auch für einen Sam oder für einen Mike glaube ich sowieso nicht, wäre ein bisschen, wie soll ich das beschreiben, ein bisschen unterdimensioniert, genau, undersized. ein interessanter Spieler für die Tiefe. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass er uns dort dementsprechend tatsächlich auch weiterhelfen kann. Man wird ihn das eine Jahr zumindest mal testen und ich bin ganz froh, dass man ihm keinen längeren Vertrag gegeben hat. Ich glaube, er wird sich zu so einer Art Journeyman entwickeln, der genau halt immer zu diesen Teams mal eben geht, die mal eben Tiefe, erfahrenere Tiefe im Linebacker-Roster brauchen. Das wird er noch ein paar Jahre machen. Ich glaube, dass er nicht über die Saison hinaus bleiben wird. Und denke mal, dass seine Karriere so in wahrscheinlich spätestens 4-5 Jahren dann auch zu Ende ist. Das wäre so meine komplette Meinung zu Joaquin Griffin. Nochmal, nicht schlecht, aber dann doch limitiert. Und zwar nicht nur durch seine Behinderung, auch durch den ganzen Rest, aber auch mit durch seine Behinderung, dass ich nicht glaube, dass er bei uns eine Starterrolle kriegt oder eine tragende Rolle spielen wird.
Ja, also ich würde ihm, ich weiß nicht, ob ich ihm 4 Jahre tatsächlich geben würde. Da muss jetzt schon dann eher viel passen, dass er wirklich bis er 30 ist sozusagen noch spielen kann. Das glaube ich persönlich einfach nicht. Schöne Story. Denke ich, ist jetzt auch nochmal schön, dass er zu einem Team in Florida kommt, weil er ja bei den UCF Knights, Central, also University of Central Florida, ist es ja da gespielt hat. Das ist auch nochmal eine schöne Sache und ja, muss man einfach sehen. Rotational Player, wobei wir da auch sehen müssen, also er wird sich wahrscheinlich nachher mit so Spielern wie Sam Aguavone oder so battlen, mit Vince Beagle. Ich denke, das sind so die, das ist so diese Gruppe, über die wir da sprechen, in die auch Shaquem Griffin passt. Und sein Vorteil ist natürlich, er kann Special Teams spielen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, Andrew Van Ginkel ist ja auch ein richtig starker Special Teams Player. Der wird aber vermutlich in der Saison viel, viel mehr, wird wahrscheinlich das Doppelte mindestens an seinen Defense Snaps bekommen. Da ist die Frage, ob er dann tatsächlich auch die Anzahl an Special Teams Snaps bekommt. Ich meine, Brian Flores ist das egal. Jeder, der gut im Special Teams ist, der spielt auch Special Teams. Ja, ist scheißegal, wer das ist. Ich meine, er hat auch schon Preston Williams oder Joaquin Grant ist ja unser Returner. Aber Preston Williams da spielen lassen. Ich würde mich auch nicht wundern, auch wenn ich vielleicht kein Fan davon bin, wenn er Jalen Waddle als Kick- oder Punt-Returner dahinstellen würde. Ne, traue ich Brian Flores zu und dementsprechend hat Shaquem Griffin zumindest da die Upside, wirklich im Special Teams einen Unterschied zu machen und sich so eher einen Rosterplatz zu sichern im Vergleich zu Vince Beagle, im Vergleich zu Sam Aguavone. Das wäre so meine Einschätzung zu Shaquem Griffin. Ich weiß nicht, Micho, das würde mich jetzt gerade interessieren. Deine Meinung dazu, wenn Jalen Waddle als Returner aufs Spielfeld geschickt würde?
Komplex. Reicht das als Antwort? Meine Meinung ist komplex? Nein.
mir schon, aber den Leuten da draußen natürlich nicht, weswegen du deine Meinung trotzdem jetzt erklären darfst.
Ausnahmsweise darf ich mal etwas weiter ausholen, tue ich ja sonst nie. Ja. Wir reden immer über Defense, wir reden immer über Offense und vergessen gerne die Special Teams dabei. Special Teams sind wichtig. Field Position ist zwar nicht mehr das, was sie mal war, nicht mehr so extrem wichtig. Trotz allem ist erleichtert eine gute Field Position halt vieles. Und Special Teams sind halt wichtig in beiden Richtungen. So, und damit ist ein gutes Return-Spiel auch wichtig. Wie gesagt, nicht mehr ganz so wichtig, wie es früher mal war, aber meiner Meinung nach immer noch sehr wichtig. Und wenn man mit Jalen Waddle einen Spieler hat, der sehr, 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 sehr gut returnen kann, ja, dann sollte man Jalen Waddle durchaus auch returnen lassen. Das Problem ist, dass das Verletzungsrisiko bei Returnern nicht relativ hoch ist, weil sie auf jeden Fall, darf man das so sagen, auf die Fresse bekommen. Sie werden getackelt, Punkt. Also da haben sie eigentlich kaum eine Chance gegen und da werden sie auch, sie kriegen auch nicht nur einen Hit ab, sondern sie kriegen mehrere Hits ab. Und also einen DeVonta Smith würde ich zum Beispiel niemals Returner sehen, da ist das Verletzungsrisiko viel zu hoch. Und Jalen Waddle kann das schaffen und kann da auch einiges machen. Also das würde ich sagen, wenn man da den absoluten Mehrwert sieht, sollte man das auch tun. Und ich sehe da auch den Mehrwert und das Verletzungsrisiko, gut, damit muss man immer leben. Also dementsprechend hätte ich da, es ist schön, weniger ein Problem mit. Aber Wir gehen ja, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen davon aus, dass Joaquin Grant doch ins Roster kommt. Und auch Joaquin Grant ist ein ganz hervorragender Returner, ein ganz hervorragender Special-Teams-Player. Und es ist einer der Hauptgründe, warum er auch noch, warum er auch gut bezahlt wird und warum man ihn auch noch mit ins Roster holen sollte, weil er halt diesen Value noch da mitbringt. Und wenn ich dann Jalen Waddle und Joaquin Grant gegenüberstelle und sage, selbst wenn Jalen Waddle minimal besser sein sollte als Joaquin Grant, würde ich aufgrund dann der Rolle, die Jalen Waddle sonst bei uns in der Offense spielen soll, würde ich dann zum Beispiel Joaquin Grant als Returner bevorzugen. Das heißt, von wegen die Frage, finde ich das okay, dass Jalen Waddle Returner spielt? Ja, würde ich es wollen? Ja, ja, aber wenn nämlich Joaquin Grant zum Beispiel nicht dabei ist. So.
Okay, ja, ich denke, dass das ergibt, also ich denke, das ergibt schon Sinn, vor allem wenn man überlegt, dass ja, Joaquin Grant ja eigentlich schon der, ja, wir sind ein Dolphins-Podcast und vielleicht ist das jetzt ein bisschen Fanboy, Special-Teams-Fanboy, weil ich meine, jeder weiß, dass ich nicht der größte Fan von Joaquin Grant als Wide Receiver bin, aber er ist schon der beste Returner der Liga. Also über die letzten Jahre hinweg finde ich, das kann man schon mal behaupten, dass Joaquin Grant der beste Returner der Liga ist und da sollte man ihm jetzt das auch nicht wegnehmen, wenn er denn den Roster schafft. Da bin ich ganz bei dir, Micho. Dann machen wir weiter mit den Vertragsgeschichten, die passiert sind. Wir haben gecuttet Nick Coe, Defensive End, und Jabri Blunt, Tight End, undrafted Free Agents, also Jabri Blunt zumindest, und haben die Spieler, die wir gedraftet haben, jetzt tatsächlich eine Sekunde vor dem Trainingscamp hat auch der Letzte, und zwar Liam Eichenberg, seinen Vertrag unterschrieben. Seit der letzten Folge haben aber Javon Holland, Hunter Long und Liam Eichenberg ihre Verträge unterschrieben. Kurz für euch, was die Cap-Hits sind dieses Jahr. Jalen Waddle Cap-Hit 4,9 Millionen, Jalen Phillips 2,5, Javon Holland 1,5, dann Liam Eichenberg und Hunter Long 900.000, Lonnell Coleman 670.000 und Garrett Dokes Coleman 690 und 685 Garrett Dokes. So, das ist zumindest das, was der Projected Draft Pool Cap ist von Spotrac. Und in dem Bereich bewegt sich das auch. Wenn nicht, dann darf Tobi da gerne nächste Woche mir noch mal einen Satz heiße Ohren verpassen, sollte ich hier etwas nicht korrekt gesagt haben. Aber es heißt tatsächlich, dass alle unsere Spieler, die einen Vertrag haben, auch am Trainingscamp teilnehmen dürfen oder teilnehmen sollten, sofern sie nicht daran interessiert sind, $50.000 pro verpassten Trainingstag als Strafe zu bezahlen, denn die gibt es offiziell für einen unentschuldigten Fehltag sozusagen. Was wir aber jetzt gleich noch machen, bevor wir zu der Frage aller Fragen kommen. Rookie-Contracts, die nicht unterschrieben werden, ist tatsächlich ein Thema dieses Jahr. Und zwar hat Zach Wilson bei den Jets seinen Rookie-Vertrag noch nicht unterschrieben. Da wird noch gefeilscht. Es geht wahrscheinlich wieder über Offset-Language. Offset-Language, wenn ich das richtig habe, bedeutet nichts anderes. Dass grundsätzlich ist es so, dass die Rookies von Pick 15 bis 20 oder so, also ich sag mal die Top 20 Picks, die 4 Jahre eigentlich immer garantiert bekommen an Gehalt. Das ist garantiertes Gehalt. So, jetzt gibt es aber natürlich die Möglichkeit, das haben wir jetzt bei den Titans ja zum Beispiel gesehen, oder auch Minka Fitzpatrick, der von uns getradet wurde. Wenn ein Spieler getradet wird oder gecuttet wird, dann kann das Team, was den Spieler abgibt, mit Offset Language Geld sparen. Das heißt zum Beispiel, wenn der Spieler 4 Millionen kostet, dann und der andere Verein oder die andere Franchise nimmt den Spieler für 1 Million unter Vertrag, hat man nur 3 Millionen Deadcap und nicht 4 Millionen. Und das ist eben das, worüber da gerade wohl noch gefeilscht wird. Vielleicht geht's auch um Parkplätze. Vielleicht geht's auch um die Anzahl an, ich weiß es nicht, an Fußmassagen, die Zach Wilson in der Saison kriegen soll auf Kosten des Vereins. All das kann Teil des Vertrages sein. Nichtsdestotrotz ist Zach Wilson also Stand jetzt 20.40 Uhr noch kein offizieller Spieler der New York Jets. Das heißt, er nimmt auch nicht am Trainingscamp teil, weil sollte er jetzt teilnehmen am Trainingscamp, ist es auf seine Gefahr hin, dass er sich verletzt und dann vielleicht keinen Vertrag bekommt oder halt man das von Jets Seite vielleicht nochmal ein bisschen anders sieht. Wenn er sich jetzt das Kreuzband reißt oder die Achillesferse wie Cam Akers. Micho, also sagen wir mal jetzt nur noch zwei, drei, sagen wir, es geht jetzt noch eine Woche oder zwei. Ich wette, jetzt, wo ich das gesagt habe, entweder kommt heute am Mittwoch oder am Donnerstag schon die Nachricht, dass er den Vertrag unterschrieben hat. Sollte er aber jetzt eine Woche oder zwei nicht unterschreiben und im Trainingscamp fehlen, was glaubst du, wird das für Auswirkungen auf die New York Jets haben? Und sollen die New York Jets deswegen einen schlechten Saisonstart haben? Fällt das vielleicht sogar negativ auf Joe Douglas, den neuen oder mehr oder weniger neuen GM der Jets, zurück?
Okay, das sind ja direkt drei Dinge auf einmal.
Ja, wenn Tobi nicht da ist, dann kann ich ja auch richtig jetzt hier bam, bam, bam.
Ja, also auch da wieder sei gesagt, grundsätzlich was entscheidend ist, es müssen Automatismen, die müssen sitzen, ja. Und das heißt von wegen, worum geht es? Es geht um Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Dass man das wirklich in- und auswendig kann. Gerade ein Spieler, der aus dem College kommt, kann jetzt nicht 1:1 direkt ein NFL-Playbook umsetzen. Da ist der Sprung doch schon relativ groß. Die Playbooks sind deutlich komplexer. Ein erfahrener Spieler, der seit 10 Jahren oder sowas in der NFL ist und seit 10 Jahren immer diese Playbooks hat, der kann sich so ein Playbook tatsächlich, der guckt sich das an und weiß 1:1, wie das Playbook läuft und weiß, was er sich da rausziehen muss und kann rein theoretisch auch für sich selber schon die Vorbereitung treffen. Für den sind die Wiederholungen nicht ganz so wichtig, weswegen Veterans ja auch gerne mal so Trainingscamps oder was skippen können. Das ist ja nicht das Riesenproblem. Aber ein Rookie braucht das. Der braucht die Repetition. So. Das heißt, da fehlt schon mal was. Und ein Quarterback hat's da ja noch mal schwerer, weil zusammen mit dem Tight End hat er wohl das komplexeste Playbook in der gesamten Offense. Beziehungsweise er hat das komplexeste Playbook. Er muss alles können, während andere Positionen nur bestimmte Dinge können müssen. Muss ein Quarterback halt eben wirklich das komplette Playbook eigentlich von vorne bis hinten können. So. Ein Receiver, der weiß, okay, ich muss wissen, bei welchem Call ich welche Route laufen muss oder welchen Read ich habe oder was auch immer. Aber wie gesagt, ein Quarterback muss halt alles wissen. Und im Rahmen dieser Komplexität wird's für ihn, da fehlt ihm einfach Zeit. So. Hinzu kommt noch, dass ein Rookie-Quarterback und gerade ein Rookie-Quarterback wie Zach Wilson in meinen Augen auch noch Entwicklungszeit braucht. Das heißt, es geht nicht nur um das Playbook, sondern es geht auch um Basics. Es geht ganz klar um Basics, die man eventuell, die im College, Fehler, die er im College gemacht hat, die er nicht wieder machen darf. Es geht um Tape-Schulungen, es geht darum, auch eine Beziehung zum Quarterback-Coach aufzubauen. Es geht um Tape-Studium, um Weiterentwicklung. Und auch das fehlt dementsprechend ganz gehörig. So, ich weiß jetzt nicht, warum es nicht zustande kommt, dass sie sich nicht einigen. Ob es da wieder an Garantien, wahrscheinlich hängt es wieder an irgendwelchen Garantien oder sowas ab. Aber Tatsache ist, jeder Tag tut den Jets da weh. So, fällt es zu Douglas auf die Füße? Antworte ich mit einem klaren Jein. Als GM muss man ja nicht unbedingt immer alles und jedem nachgeben. Das ist zumindest meine Meinung. Auf der anderen Seite, als GM ist man für eine Gesamtstrategie verantwortlich. Und man hatte ja vorher die Gelegenheit, sich mit Zach Wilson und mit dem Team von Zach Wilson auch zu treffen und zu unterhalten. Und man weiß ja schon, was das für ein Charakter ist und was er dementsprechend will. Und wenn der Coach gesagt hat, ich will diesen Spieler und keinen anderen, dann ist es schon Douglas' Aufgabe zu gucken, ob das charakterlich passt und ob das funktionieren wird. Und da könnte man sagen, okay, da hat er vielleicht nicht hundertprozentig sorgfältig gearbeitet, aber wenn er unbedingt diesen Spieler oder der Coach unbedingt diesen Spieler haben wollte, hat er auch kaum eine andere Wahl. Deswegen glaube ich nicht, dass es Joe Douglas auf die Füße fällt. Es fällt aber Zach Wilson irgendwann gehörig auf die Füße. Denn von ihm wird als Starter der ja nun mal definitiv bei den Jets sein wird, sobald er unterschrieben hat, steht er direkt absolut im Fokus. Er hat keine Zeit zu lernen. Und das kann ganz, ganz schnell in die Hose gehen, weil diese erste Zeit, die ist wichtig, die ist verdammt wichtig. Beim Quarterback wichtiger als zum Beispiel bei einem, wer war es damals, Joey Bosa, glaube ich, der auch so Ewigkeiten, wo sich das für Ewigkeiten hingezogen hat. Das ist auf jeden Fall verdammt wichtig und ja, das tut den Jets weh. Und Zach Wilson.
Ja, es war tatsächlich einer, ich weiß gar nicht, ob es Nick oder Joey war, einer der beiden Bosa-Brüder auf jeden Fall, aber es ist halt Defensive End und Edge Defender lässt sich ja in der NFL relativ jetzt in Anführungsstrichen, einfach zur NFL übertragen. Also, das sieht man ja bei den Bosas, Miles Garrett, Chase Young, also diese Top-Gruppe an Edge-Rushern, die sehr, sehr früh im Draft gegangen sind, die ja eigentlich alle dann auch jetzt unter den Top 10 der Edge-Defender sind. Also, Miles Garrett ist Top 10, beiden Bosas sind Top 10, Chase Young ist Top 10. Ich weiß nicht, mir fällt gerade nicht davor. Ja gut, Dolphins haben da wieder ins Klo gegriffen, müssen wir nicht drüber reden. Aber ansonsten, das waren, glaube ich, die letzten vier, die relativ hoch gegangen sind als Edge Defender, oder?
Oh, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, aber ich glaube, es reicht auch als Beispiele, dass ich das relativ mehr oder weniger gut in die NFL übertragen ist. Das dazu, meine Meinung ist, wenn es wirklich zu krass wird, dann fällt Joe Douglas, der zwar einen guten Job und nicht zu viel bezahlen und der macht ja keinen schlechten Job, aber das kann ihm wirklich auf die Füße fallen und kann nochmal so ein bisschen backfallen, je nachdem, wie die Jets starten, weil, und das ist ja auch das, du hast einen Rookie-Quarterback, du hast einen Rookie-Head-Coach. Und das ist, finde ich, zum Beispiel bei den Dolphins angenehm gewesen, dass Brian Flores diese erste Saison hatte, wo niemand etwas erwartet hat. Niemand. Ich meine, letzte Saison haben auch nicht viele was Großartiges erwartet. Aber es hat ja in dem ersten Jahr mit Ryan Fitzpatrick niemand etwas erwartet von diesem Team, außer maximal einem Sieg. Und er konnte gar nichts verkehrt machen, hat vieles richtig gemacht. Und letzte Saison hat man auch nicht so viel erwartet, wie erreicht wurde. Aber wenn du jetzt direkt mit einem Rookie-Quarterback startest, natürlich hast du den Offensive Coordinator und das ist alles toll. Das muss aber dann auch funktionieren. Und wenn du jetzt schon eine schlechte Saison hast, dann ist das ganze Konstrukt bei den Jets meiner Meinung nach, und ja, ich bin Dolphins-Fan, aber dann ist das ganze Konstrukt der Jets nicht so sattelfest, wie man es vielleicht nach einem Jahr hätte haben wollen. Das ist für mich halt so ein bisschen tragic. Ich glaub, dass die Jets das hinbekommen können. Es ist aber, ja, ein Ritt auf der Rasierklinge, wie man so schön sagt. Aber jetzt genug von den Jets. Ich wollte jetzt gerade nur noch mal darauf hinaus, dass die Geschichten da nicht so einfach sind, gerade bei den Rookies, die unter Vertrag zu bekommen. Und jetzt gerade vor dem Camp will man sie alle unter Vertrag bekommen. Und das haben die Dolphins geschafft. Good job, Chris Greer. Die Transactions habe ich hier drin. Dazu haben wir einige Spieler, die auf der sogenannten Player Unable to Perform Liste sind. Ich weiß, da sind einige Spieler tatsächlich drauf, wo es so bis Utsch ist. Wir haben nämlich Tyler Martz, Guard. Da habe ich jetzt gerade nichts offen. Den haben wir auf jeden Fall gesigned gestern. Oder heute kam die Bestätigung vor 4 Stunden. O-Liner DJ Fluker ist noch nicht fit. Also der hat seinen Conditioning-Test nicht bestanden und deswegen ist er auf der PUP-List gelandet, wird aber, sobald das Conditioning passt, in das Mannschaftstraining einsteigen. Devante Parker und Preston Williams sind auf dieser PUP-List, genauso wie Linebacker Elandon Roberts und Lanell Coleman ist auf der Covid-19 und auf der Injury Reserved List aktuell. Also wie gesagt, Trainingscamp ist gestartet. DJ Fluker, Devante Parker, Elandon Roberts und Preston Williams waren nicht als aktive Teilnehmer dabei. Wie gesagt, bei Fluker liegt es an dem nicht fitten Zustand. Preston Williams hat immer noch Probleme mit seinem Fuß nach der Jubelverletzung von der letzten Saison. Und bei Devante Parker und bei Elaine Roberts weiß ich es gerade tatsächlich nicht. Devante Parker soll auch irgendwo noch ein bisschen Wehwehchen haben von letzter Saison. Elaine Roberts war ja letzte Saison auch immer mal wieder verletzt. Dementsprechend ist das, wird es damit zusammenhängen, wird jetzt aber keinen großen Einfluss haben auf Devante Parker und Elaine Roberts und auf DJ Fluker, die sind erfahren genug. Jetzt habe ich aber schon ein paar Diskussionen mitbekommen zu Preston Williams. Und wir sind uns ja alle einig, die Dolphins haben damals einen undrafted free agent, weil da gab's ja, das war nie eine Frage der Qualität, es waren einfach off-field issues. Sie haben Preston Williams hinbekommen. So, jetzt ist er aber zweimal nach der Hälfte des Jahres quasi ausgefallen. Er hat sich beim Jubeln verletzt letzte Saison. Absolut bitter, dafür die halbe Saison zu verpassen. Jetzt ist er auf der PUP-List. Wir haben in der Offseason schon zwei, dreimal darüber gesprochen, Micho, dass die Wide Receiver-Gruppe ja verdammt stark ist inzwischen. Also wirklich, was wir da eigentlich haben, also letzte Saison ist ja wegen Verletzung tatsächlich Mac Hollins gestartet in dem einen Spiel. Und der steht dieses Jahr definitiv auf der Kante zum Roster. Genauso ist es, also eigentlich war Preston Williams ja immer relativ easy peasy safe. Ja, weil kostet wenig, spielt dafür nicht schlecht. Aber jetzt ist er zum Trainingscamp-Start angeschlagen. Wie siehst du die Position oder die Person Preston Williams und wo glaubst du, geht der Weg hin, Micho?
Ja, also wie gesagt, es ist nie eine Frage von Qualität. Er ist jetzt wieder mal angeschlagen. Er ist sowieso, wenn wir mal ganz ehrlich sind, maximal Wide Receiver Nummer 4 bei uns. Er wird eher nach hinten rutschen in der Hackordnung. Wenn es jetzt nicht schwerwiegendes ist, kann er das problemlos aufholen. Ich glaube, diese Saison kriegt er noch. Aber wenn er dort weiterhin durch Verletzungen auffällt, wir haben schon öfters gesagt, Best Ability is Availability, dann müssen sich die Wege leider irgendwann trennen. Weil den Rosterplatz für jemanden dann weiter aufzubewahren, der vielleicht maximal 30-40% der Zeit spielt oder sowas, ist wäre eine schlechte Kaderplanung. Beispiel auf der anderen Seite ist halt eben Devante Parker, der es dann auch geschafft hat, wenn er denn mal gesund bleibt, zeigt, dass er da dann doch irgendwo eine solide Nummer, oder solide Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, wie auch immer das Roster beschaffen ist, sein kann, also solide Leistung abliefern kann. Und das hoffe ich, dass Preston Williams das auch irgendwann ja abrufen kann, aber dazu muss er halt gesund bleiben. Ich bin nicht tief genug drin, um zu sehen, ob es tatsächlich ein strukturelles Problem bei ihm ist oder ob es tatsächlich ein Verhaltensproblem bei ihm ist, also ob er Glasknochen quasi oder einen Glaskörper hat oder ob er sich tatsächlich einfach nur falsch verhält oder es tatsächlich auch unglücklich war. Auch das kann ja passieren. Werden wir dementsprechend sehen. Also als Beispiel zum Beispiel, ich nehme jetzt gerne mal Albert Wilson, der ja diese Hüftverletzung hatte, die schwere, oder Ryan Tannehill, damals mit dem Knie, und vorher nie irgendwie durch Verletzungen aufgefallen sind, dann kann sowas halt passieren. Ja, und dann können auch zwei oder drei Verletzungen halt hintereinander passieren. Ne? Das ist dann tatsächlich Pech. Aber irgendwie beschleicht mich bei Williams das ungute Gefühl, dass es tatsächlich ein strukturelles Problem ist. Was weiß ich, falsches Training, falsche Muskelausprägung, Anfälligkeit, Injury-prone halt. Und das macht mir tatsächlich für den Spieler persönlich Sorgen. Ich glaube aber, dass wir genug Qualität haben, um dieses Jahr so etwas auszugleichen.
Ja, also bei, das ist halt jetzt wirklich die Frage, wird es längerfristig funktionieren oder nicht? Preston Williams ist halt so eine, ein guter zweiter Ex-Receiver, sag ich mal, der also im Hintergrund hinter dem wahren Ex-Receiver des Teams, sagen wir es mal so, steht, also den schätze halt hinter Devante Parker, den setze, keine Ahnung, hintern hier DK Metcalf, hintern D'Andre Hopkins, also typische Ex-Receiver, da schätze es halt hinter. Die Rolle kann er ausfüllen, das hat er gezeigt, aber ja, wenn du es nicht oft genug zeigen kannst, für mich ist er tatsächlich entweder Nummer 5 oder Nummer 6. Weil man muss halt gucken, Devante Parker, Jalen Waddle und Will Fuller. Und dann ist für mich tatsächlich Albert Wilson unsere Nummer 4. So, und dementsprechend dahinter spielt dann die Musik. Und ja, aber für die Kohle sollten wir eigentlich versuchen, ihn noch, sollte er sich am Riemen reißen und sich nicht verletzen. Hopp, hopp. Preston.
In dem Zusammenhang habe ich tatsächlich noch eine Frage an dich, Rico. Und zwar, man hört ja auch gerne mal zwischendurch, man hört ja fremd, auf gut Deutsch gesagt, man hört auch gerne mal andere Podcasts. Und da finden sich ja in vielen von den Podcasts, vor allen Dingen von den NFL-Podcasts, die halt alles abdecken, finden sich jetzt diese Division-Previews, wo ich natürlich immer gerne reinhöre, wenn über die AFC East geredet wird. Und eins finde ich sehr, sehr bezeichnend. Und zwar wird immer wieder von Jalen Phillips gesprochen und dann wird darüber gesprochen, dass man mit Jalen Phillips halt das große Verletzungsrisiko eingeht. So, und dann heißt es immer, naja, Jalen Phillips hätte halt diese Geschichte mit den Gehirnerschütterungen, wo ich ganz klar sage, ja, eine Gehirnerschütterung ist halt immer, das ist halt immer das große Problem, und andere schwere Verletzungen. Ich habe mal geguckt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, jetzt bin ich natürlich nicht vorbereitet auf diese spontane Frage, man verzeihe mir, aber ich meine, er hätte eine Verletzung im College gehabt, die nicht mit der Gehirnerschütterung zu tun gehabt hätte. Man muss auch sagen, dass eine Gehirnerschütterung ja auch, glaube ich, mit dem Autounfall zu tun gehabt hätte, die er gehabt hat. Da hat er dann ja auch noch eine andere Verletzung durch diesen Autounfall gehabt, wenn mich nicht alles... Und das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Knöchelverstauchung. Rico, da du dich gerade auf stumm gestellt hast, gehe ich davon gerade aus, dass du wild tippst, um mich gleich zu korrigieren oder mir irgendwie zu sagen, wie ist die Verletzungshistorie von Jalen Phillips? Und das ist eben meine Frage. Wie kommt es, dass man einen Spieler, der eigentlich gar nicht so eine Verletzungsgeschichte hat, wir haben das ja bei Tua so ähnlich zum Teil gehabt, da haben wir zum Teil zum ähnlich diskutiert, man hat es eventuell bei Preston Williams, wir haben oft darüber diskutiert, bei Devante Parker, was ist da jetzt eigentlich? Wie kommt es, dass man immer glaubt, dass ein Spieler so absolut verletzungsanfällig ist, obwohl das gar nicht so ist? Liegt das einfach nur an einzelnen prominenten Verletzungen, die herausstechen? Ist es das, weil man das so will? Labert man selber, und ich rede da jetzt auch von mir, nur irgendwas nach, was man irgendwo mal aufgeschnappt hat? Was glaubst du, woher das kommt?
Also, ich fange mit Jalen Phillips an. Da ist eigentlich so das große Concern, jede Gehirnerschütterung könnte die letzte sein und dementsprechend könnte seine Karriere beenden. Das ist ja das, was bei Jalen Phillips der Fall ist. Letzte Saison nichts passiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass er safe ist. Ansonsten, natürlich, seine Verletzungsgeschichte bei UCLA war aber bis auf diese drei Gehirnerschütterungen, die vierte hätte wirklich seinen Aus bei UCLA bedeutet. Er hatte Verstauchungen an beiden Knöcheln. Aber ich denke, das wirst du auch bestätigen. Also ich meine, ich hatte auch in den paar Monaten, wo ich Football gespielt habe, auch mal ganz gerne irgendwie so ein bisschen Wehwehchen hier, ein bisschen Wehwehchen da. Und Verstauchungen, da spielt jeder NFL-Spieler drüber. Da wird geguckt, dass man das vernünftig tapet, dass man da präventiv Maßnahmen ergreift, aber das ist nichts. Und er hat halt diesen Autounfall. Ja, aber ansonsten ist es halt wirklich, sind es diese Gehirnerschütterungen, die dem Jungen da zu schaffen machen. Also ansonsten gibt es für mich keinen, also ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen großen Verletzungen.
Ja, und das ist halt das, wird dann immer geredet, ja, er hatte die Gehirnerschütterung und ist halt sehr verletzungsanfällig, ist ständig verletzt.
Ja, das ist halt, wie gesagt.
Das hört man jetzt in mehreren Podcasts und deswegen wollte ich das thematisieren.
Ja, vielleicht ist das irgendwo ein Bias, der irgendwo ja stecken geblieben ist. Also ich habe tatsächlich nur die Gehirnerschütterung auch Pre-Draft. Also ich habe mich ja durchaus mit den Spielern beschäftigt, weil ich meine, wir hatten ja so ein Draft-Heft. Jalen Phillips habe ich mich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Hatte ich Jalen Phillips? Nee, ich glaube, der Heiko hatte Jalen Phillips. Aber auch da, die Concussions sind definitiv was, worüber man nachdenken muss. Und da wird jedes Mal, wenn er ins blaue Zelt muss, wird wahrscheinlich jeder die Luft anhalten und schauen, was da jetzt Phase ist. Aber ansonsten war nicht wirklich was zu sehen. Und diese, ja, die allgemeine Geschichte zu Injury Prones und so, das ist Das kommt unheimlich auf die medizinische Abteilung und auf das Glück an des Spielers. Es gibt so Spieler, also ich gehe jetzt ein bisschen rein in den Fußball, weil ich es da habe ich immer das Paradebeispiel. Also ich halte unheimlich viel von der medizinischen Abteilung von Borussia Dortmund. Ja gut, ich bin Dortmund-Fan, man möge mir das nachsehen, aber Dr. Brown, er ist einfach ein cooler Typ. So, jetzt haben wir aber einen Spieler bei Dortmund, der heißt Marco Reus. Ja, und Marco Reus hat extra tatsächlich die Europameisterschaft abgesagt, weil er seinem Körper die Zeit zur Recovery geben will. So, und das hat er vor die Jahre nicht so gehabt. Er ist immer wieder schnell mit angefangen, wieder zu spielen. Die Ärzte haben gesagt, es geht. Aber der Körper hat gesagt, auf Dauer geht vielleicht doch nicht. Er hatte viele verschiedene Verletzungen. Und das ist dann natürlich auch immer wieder so ein Ding. Und er hat es halt nie geschafft, dieses Injury-Prone loszuwerden. Jetzt gibt's aber bei den Bayern gab es einen Spieler, der nennt sich Arjen Robben. Arjen Robben kam zu den Bayern auch in der Anfangszeit bei den Bayern. Hatte Arjen Robben unheimlich viele Muskelverletzungen. Hat 3 Wochen gespielt, war 2 Wochen verletzt. Hat 3 Wochen gespielt, war 2 Wochen verletzt. Aber der hat auf einmal 4 oder 5 Jahre am Stück durchgespielt, weil die irgendwelche Sachen, irgendwelche Kniffe und Dr. Müller-Wohlfahrt ist einfach der Sportmediziner. Also da gehen ja auch selbst NFL-Spieler waren ja, ich glaube OBJ war auch unter anderem schon mal bei Dr. Müller-Wohlfahrt. Der Typ ist ja einfach ein sportmedizinischer Gott, wenn man das so sagen möchte. Und das ist absolut, da ziehe ich meinen Hut vor, was der zum Beispiel bei Arjen Robben geleistet hat. Und das ist einfach, das kommt da zusammen. Und jetzt den Schwung zurück zur NFL. Wir haben halt Spieler wie Devonta Parker, die halt immer, du bist in einer NFL-Saison, du bekommst diese Pausen nicht, du spielst durch, du gehst durch den Schmerz durch und wenn du es dann halt nicht schaffst, zu 100% oder die Maßnahmen, die getroffen werden in der Offseason, nicht zu 100% greifen, dann gehst du gleich wieder nicht mit 100% in die neue Saison, was dann zum Beispiel bei einem Devonta Parker dazu führt, dass er 1, 2, 3 Spiele ausfällt, was jetzt immer eine Saison nicht der Fall war, letzte Saison, glaube ich, 1 oder 2 Spiele und immer mal wieder 2, 3 Spiele hat, aber auch sonst Spiele hat, wo er nicht zu 100% da ist. Und das ist dann fällt ein Spieler, also es gibt wahrscheinlich Jimmy Garoppolo oder so, der viel weniger Spiele gemacht hat oder prozentual viel weniger Spiele gemacht hat an den Spielen, die er hätte machen können, als ein Devonta Parker. Aber ein Devonta Parker würde wahrscheinlich eher Leute als Injury-Prone sehen. Und ich glaube, dass Injury-Prone ein Narrativ ist. Ich bin für mich persönlich auch tatsächlich immer, gehe ich immer mehr dahin, auch wenn es mir nicht ganz gelingt, noch von diesem Injury-Prone bei manchen Spielern loszukommen, aber wirklich zu sagen, okay, der Spieler war häufiger verletzt und das ist ein Concern, dass er weiter verletzt, dass er schneller verletzt sein kann, aus verschiedenen Gründen, aber dieses würde ich ihm nicht direkt umhängen. Also das ist halt, man kann halt Injury-Prone sagen, aber wenn der Spieler einen Bänderriss hatte, 2-mal vielleicht einen Muskelfaserriss und einen Knochenbruch, dann ist das für mich jetzt kein strukturelles Problem, dann ist es Pech. Weil das sind so viele verschiedene Arten von Verletzungen und das spielt ja auch eine Rolle, dass diese Art von Verletzungen einfach, ja, Pech in falschen Moment am falschen Ort. So würde ich das beschreiben. Ich weiß nicht, wie schätzt du das da ein?
Ich finde eine Sache, die mir da einfiel, die finde ich ganz witzig. Vielleicht sei dazu auch gesagt, wir haben auch eine Frage zum Thema mit Medizin und Verletzungen und so weiter bekommen. Das bereiten wir auch noch vor, aber das soll jetzt nicht die Antwort darauf sein, damit derjenige, der die Frage gestellt hat, jetzt nicht denkt, okay, das ist die Antwort, die ich bekomme.
Dem Matze, von dem kam die Frage, da werden wir definitiv nochmal Sachen aufbereiten, wie das genau bei den Dolphins aussieht. Vielleicht haben wir ein, zwei Beispiele jetzt auch. Ich meine, Cam Akers zum Beispiel könnte man dann auch als Beispiel nehmen, der sich ja leider die Achillesferse gerissen hat und jetzt die Saison ausfällt. Die Fragen, die du bei Patreon gestellt hast, bereiten wir aber noch auf.
Aber auf jeden Fall, wenn ich da eine Sache aus meiner persönlichen Sporthistorie oder aus meiner persönlichen, ja nicht direkt Erfahrung, ich habe damit wenig zu tun gehabt, aber ich kenne es halt. Und zwar gibt's das Thema halt eben Bänderrisse und Bänderdehnungen. Und grundsätzlich geht man ja davon aus, bei einem Bänderriss fällt man länger auf, bei einer Dehnung kann man relativ schnell wieder auf dem Platz stehen. Aber es ist halt ein Problem. Eine Bänderdehnung bekommt man als Zuschauer zum Beispiel gar nicht so mit, weil die Spieler halt relativ schnell wieder auf dem Platz stehen. Aber eine Bänderdehnung ist auf Dauer viel, viel gefährlicher, weil das Band halt, dieses Muskelband wird halt ausgeleiert. Ich meine, ich bin kein Mediziner. Wir haben hier einige Leute, die das besser erklären könnten. Die müssten da, die werden mich mit Sicherheit bald korrigieren. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe immer, ist es halt so, dass wenn man mehrere Bänderdehnungen gehabt hat, das Ganze zum Beispiel im Knöchel, da hatte ich das beim Handball immer sehr gern oder hab's immer sehr gern gesehen, der Knöchel wird sehr schnell instabil irgendwann. Man neigt dann dazu, auch im Spiel eher umzuknicken, dementsprechend bestimmte Dinge einfach nicht tun zu können, gerade bei Bewegungen oder sowas, weil dieses Band unstabil wird. Ein Riss hingegen, ein sauberer Kletterriss, man fällt zwar länger auf, aber das wird zum Beispiel genäht oder verheilt danach wieder so, dass der Knöchel ist danach so stabil wie vorher. Das heißt, wenn man mit Bänderrissen ausfällt, hat es weniger Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und man ist nicht in Anführungszeichen injury prone, obwohl man mehr ausfällt, als zum Beispiel jemand, der ständig mit Bänderdehnungen zu tun hat. Das, was dann ja auch noch Auswirkungen auf die Leistung zu tun hat. Und deswegen, glaube ich, ist das auch so schwer, so von Ausfallzeiten oder von Verletzungen tatsächlich auf irgendwas schließen zu können. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und wie gesagt, ich bin kein Mediziner und kann da nicht wirklich in die Tiefe zu gehen. Frag aber hier gerne unsere medizinischen Vorgebildeten, was die dazu sagen. Von daher finde ich das etwas schwierig und ich finde es halt nur so bezeichnend, dass ganz schnell, sobald ein Spieler mehrfach Verletzungen gehabt hat, egal welcher Art die sind, er ganz schnell halt eben als injury-prone abgestempelt wird. Und ich habe das Gefühl, dass gerade bei den Dolphins sehr, sehr viele Spieler mit so einer, die haben ja eine Injury-History, sehr schnell in dem Bereich, ja, gesteckt werden. Und ich tue das zum Teil auch. Ich habe es bei Devante Parker getan, wo du mich, Rico, ja immer wieder verbesserst mit von wegen, er hat doch Spiele gemacht. Bei Tua habe ich es auch getan, bin ich auch immer noch nicht so ganz überzeugt davon. Ich habe es im ersten Moment bei Will Fuller getan. Ich habe es im ersten Moment auch bei Jalen Phillips getan, bis man sich da mal intensiver mit beschäftigt ist. Aber der ist der erste Eindruck, der sich einem einfach irgendwo bei einem irgendwo festsetzt und davon wieder loszulassen, ist verdammt schwer, weil alles, was man sieht, jedes kleine bisschen, bestätigt einen ja in der Meinung. Das ist wie so eine Echokammer. Ja, man bekommt dann quasi seine eigene Meinung nochmal zurückgespiegelt und sagt so, ja, bestätigt, fühlt sich bestätigt. Finde ich halt schwierig, weil tatsächlich, wenn Jalen Phillips jetzt, was weiß ich, tatsächlich irgendwie einen Muskelfaserriss hatte, was er ja noch nie hatte oder sowas, was weiß ich, ne? Dann heißt es direkt, ja, war klar, weil der ist ja injury-prone. Hat aber null mit den Gehirnerschütterungen zu tun. Hat also, war ein nicht vorhersehbares Risiko, zum Beispiel. Finde ich dementsprechend tatsächlich mittlerweile sehr schwierig und auch schwierig von der Berichterstattung allgemein her. Und darauf wollte ich mal hinweisen.
Ja, nee, da hast du vollkommen recht. Und es ist halt, ja, wie du schon sagst, es ist unheimlich schwierig und gerade bei den Dolphins, weil wir eben mit Devante Parker und auch mit Ryan Tannehill natürlich massiv Probleme hatten, beziehungsweise daraus Probleme gemacht wurden. Ne? Die Spieler haben natürlich nicht so performt, wie sie performen sollten. Und dann hast du, ich glaube, das kommt auch noch dazu. Wenn du Spieler hast, die nicht so performen, wie sie sollten und die kleine Wehwehchen haben, dann wird das gleich immer Injury, dann hast du gleich wieder so eine unterschwellige Meinung dazu, so, ja, der ist ja nie richtig fit und solche Geschichten und natürlich, ich sag mal, die Leute erinnern sich lieb eher an die drei Spiele, die ein Spieler wegen einem Muskelfaserriss oder vier Spiele, die er wegen irgendeiner Verletzung ausgefallen ist, daran erinnern sich die Leute eher als an die vier Spiele, die er mittelmäßig gespielt hat. Und dann erinnern die sich wieder an die drei Spiele, die er Weltklasse gespielt hat. Aber dieser Mittelsektor, der ist halt einfach total unaufgeregt. Und das ist wie in der NFL, wenn du ein Team genannt bekommst, was Topspieler hat. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt sage, die Arizona Cardinals, ja, die, sagen wir mal, die Wide Receiver, dann können mir 100 von 100 Leuten, können wir wahrscheinlich der Andrew Hopkins sagen. Aber danach wird es bei vielen wahrscheinlich ziemlich dünn. Ja, weil das ist dann entweder nicht auf dem Niveau oder halt einfach in dieser Mittelklasse, die nicht so wahrgenommen wird. Und das ist bei Einzelleistungen auch so. Die wird bei DeAndre Hopkins, wird jedem diese Hail Mary letzte Saison einfallen. Da wird vielen Spielern dann, vielen Zuschauern, Fans ein, zwei Spiele einfallen, wo er überragend gespielt hat. Aber den wird selten irgendwie so ein mittelklassiges Spiel, da hatte der 4 von 6 gefangen für 65 Yards oder für 50 Yards. Solche Spiele fallen ja nicht auf. Und dementsprechend, das ist halt so ein bisschen schwierig und man versucht gleich, die Spieler einzusortieren. Das ist halt das Schubladendenken, was für allgemein in der Gesellschaft ja immer noch leider ein Thema ist auf ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Ja, also ich will jetzt hier keine Gesellschaftskritik üben, um Gottes Willen. Das ist die falsche Anlaufstelle, aber ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, so dieses Voreingenommene. Versuche da selber so ein bisschen von wegzukommen und das macht das Leben leichter, tatsächlich. Und ich verstehe dich aber. Also es ist halt so, das sind so Sachen, da achtest du direkt drauf. Hatte ja schon mal Verletzungen. Und ja, ich meine, gut, die Dolphins sind natürlich da jetzt in der Geschichte. Wenn man sich die letzten First-Round-Picks so ein bisschen anguckt, Tua, Jalen Waddle und Jalen Phillips, das sind halt alle Spieler mit Verletzungshistorie. Auch Tua hatte ja letztes Jahr ein Spiel, wo er pausieren musste. Gut, aber mein Gott, das kann verschiedenste Gründe haben. Jetzt schauen wir die Saison mal und dann kann man immer noch sagen, wenn Tua auf Quarterback der nächste Devante Parker wird, dann reicht es vielleicht nicht, um dauerhaft wirklich, wirklich sehr erfolgreich zu sein. Ja, das zum Thema Injury Prone. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Dann haben wir den Vertrag von Bendrick McKinney haben wir restrukturiert und der Kollege war ja auch hier im Podcast immer mal wieder Thema, weil der ja eigentlich ziemlich teuer für uns gewesen ist. Jetzt finde ich ihn tatsächlich hier gar nicht mehr auf der Liste. Ich hatte ihn offen, habe ihn jetzt nicht mehr offen. Nichtsdestotrotz, Bendrick McKinney hatte ja noch irgendwie, jetzt lass mich lügen. Jetzt ist Tobi nicht da, ja. Weißt du, jetzt müssen wir hier über Vertragsgeschichten sprechen, weil Tobi nicht da ist. Das finde ich nicht gut. Hier habe ich ihn gefunden. Bendrick McKinney hatte noch einen Vertrag über 3 Jahre und 7, irgendwas Millionen garantiert und jetzt schlachtet mich nicht aus. 19... Irgendwie 27 Millionen hätte er noch verdienen können. Insgesamt aber, ich glaube, garantiert waren nur noch 6 oder so. Auf jeden Fall hat man den Vertrag jetzt restrukturiert. Ja, wer vielleicht weiß, letzte Saison war er verletzt. Dementsprechend haben die Dolphins ihn dahin gebracht in Gesprächen, dass er dieses Jahr ein Cap-Hit von 3 Millionen Dollar hat. Und dazu noch Boni, ich glaube, die an Spielzeit immerhin 200.000er Schritten habe ich gelesen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wie viele Stufen es da gibt und wovon das abhängig ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Er wird auf jeden Fall nach der Saison Free Agent. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Ich meine, Micho, wir haben ja schon auch in der Offseason darüber gesprochen. McKinney hätte nächstes Jahr mit 30 als Mittellinebacker 9,5 und darauf mit 31 sogar dann 10,25 Millionen gekostet. Da waren wir uns ja schon einig, dass er das vermutlich nicht wert sein wird. Jetzt haben wir einen Spieler, der nochmal dieses Jahr tatsächlich 4 Millionen an Capspace freimacht für uns. Ja, wir sparen 4 Millionen im Capspace, die wir jetzt wieder frei haben, aber danach Free Agent ist. Was glaubst du, wie ist das abgelaufen? Glaubst du, dass es fair ist für beide Seiten? Wie bewertest du diese Restrukturierung des Vertrages?
Es macht mir Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich versuche das jetzt mal von beiden Seiten zu sehen. Als Verein machst du das eigentlich nur aus, gibst du zwei Gründe, warum du das machen solltest. Zum einen, du heißt Tobi und willst Geld sparen. Oder aber du sagst, der Spieler ist das einfach nicht wert. Und als Spieler machst du das eigentlich nur, wenn du sagst, okay, ich merke, dass mir die Pistole hier auf die Brust gesetzt wird. Ich bringe anscheinend die Leistung nicht. Ich kann mir da auch selber nicht vertrauen. Und wenn ich hier bei dem Verein nicht weitermachen kann, weil ich zum Beispiel jetzt aufhöre oder weil ich gecuttet werde oder sowas, kriege ich keinen neuen Verein, was weiß ich, vielleicht weil ich, um an das Thema vielleicht anzuschließen, weil ich injury-prone bin oder weil ich halt auf irgendeinem Grund die Leistung nicht mehr abrufen kann und deswegen nehme ich lieber das als gar nicht, so nach dem Motto. Das sind so die ersten Dinge, die auf mich wirken. Es kann sein, dass ich das ein bisschen zu polemisch sehe, natürlich, aber das ist so das Gefühl, das ich habe und dass ich jetzt wirklich so denke, so McKinney, nicht die Verstärkung, die man sich wahrscheinlich erhofft hat. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge, weil es doch für das Gesamtkonstrukt der Defense wichtig ist, dass man so einen Spieler tatsächlich eigentlich auch hat, weil McKinney als Middle Linebacker, wir haben ja da eine komplette Folge zu gemacht, doch relativ wichtig sein sollte und halt eben auch unsere Run-Defense ordentlich verstärken sollte, ein guter Run-Stopper sein sollte. Hört sich für mich bitter an und ist auf jeden Fall anscheinend nicht die dauerhafte Lösung, denn sonst hätte beide Seiten das nicht irgendwie gemacht.
Ich gebe, die Sichtweisen sind sicherlich zwei mögliche. Zum anderen kann man auch sagen, okay, McKinney hätte jetzt halt noch einen Vertrag gehabt, aber der Vertrag jetzt gibt ihm die Möglichkeit, definitiv selber aktiv zu werden und schon selber auch die Fühler, seinen Beraterfühler ausstrecken zu lassen, während der Saison zu schauen, was möglich ist und was eben nicht. So wäre er wäre er bei den Dolphins gewesen, man hätte ihn cutten können. Man hätte, glaube ich, keinen Deadcap gehabt. Und dementsprechend hätte er sich dann erst auch vorbereitet. Also das ist auch schon so, man weiß, wie es in die Zukunft geht, man ist sicher. Und er kann natürlich dann, ist natürlich fraglich, ob er 2 Jahre 20 Millionen bekommt, aber er könnte einen neuen Vertrag abschließen mit neuen Garantien. Ja, so, das könnte ihm was bringen. Aus Franchise-Sicht ist das natürlich ein sehr, sehr positiver Aspekt. Man könnte ihn nächstes Jahr wieder unter Vertrag nehmen, wenn es denn passt, wenn man sich einigen kann. Das ist nach so einem Deal, finde ich, auch immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß, also, wie gesagt, da kommt es ganz, ganz viel auf die Kommunikation zwischen unserem GM und der Seite von Penadrick McKinney an. Und ja, schwierig da wirklich aus Franchise-Sicht viel zu sagen. Außer, das ist ja alles toll. Schauen wir jetzt einfach, für einen Inside-Linebacker in der heutigen NFL, sicherlich wäre es ein zu teurer Vertrag gewesen. Das dazu. So, jetzt ist die Frage, Micho, willst du mit den einzelnen Tweets, die ich so mal querlesen werde während des Podcasts über den ersten Tag des Trainingcamps. Wir nehmen euch da so ein bisschen mit. Oder willst du über den großen Elefanten im Raum sprechen?
Ich würde sagen, wir fangen mit den Tweets an. Das geht ja relativ zügig.
Also wolltest du nicht mit dem Schönen aufhören?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Okay. Aber erstmal, es waren eigentlich alle da, auch Spieler, die eventuell nach einem Trade gefragt haben. Nur die Spieler, die wir vorhin genannt haben, die auf der PUP-List sind, nicht da. Insgesamt hatten ein paar Spieler wirklich schöne Aktionen. Jevon Holland hat gezeigt, dass er ein smoother Mover ist. Travis Winkfield, ich werde hauptsächlich die Tweets von Travis Winkfield vorlesen. Ich habe die Tweets von Omar Kelly ungefähr im Kopf dazu. Das reicht eigentlich, weil die beiden am einen und am anderen Ende vielleicht des Spektrums sind. Noek Benogany hat tatsächlich überzeugt, ist überall gewesen, hat einige Pässe unter Verschluss gehalten, also abgewehrt. Nach Omar Kelly waren tatsächlich die Gewinner die drei besten Spieler heute beim Training waren Nummer 1, Albert Wilson, 65 Yard Touchdown. Der Ball war die kompletten 65 Yards in der Luft. Das heißt, Tua hat einen 65 Yard Touchdown Ball geworfen und nicht einen 10 Yard und dann 55 Yards After Catch Touchdown. Allgemein sah Tua, das ist vielleicht jetzt, fangen wir mit Tua an, nicht schlecht aus, hat natürlich auch Interceptions geworfen, aber mal, die hat er oder haben viele damit erklärt, dass die Abstimmung noch nicht so passt. Tua hat da alles auf sich genommen, hat gesagt, wenn die Abstimmung nicht passt, dann ist es mein Problem, weil dann ist es meine Schuld. Ich muss die Spieler dahin bekommen, dass sie wissen, was ich vorhabe, und sie müssen genau das tun, was ich vorhabe. Das ist ja seine Offense. Finde ich, ist ein guter Approach von Tua, und sein Arm sah besser aus als der von Jacoby Brissett. Und Micho, man hat ja gesagt, Tua hat keinen Arm und jetzt wirft er im Training. Es ist Training, es ist erster Tag, natürlich, er ist ausgeruht, keine Frage, aber er wirft in Coverage einen 65-Yard-Touchdown. Nach Travis Wingfield war der Pass sehr gut, quasi perfekt, wenn man das so hören möchte. Also Travis schreibt, Tagovailoa uncorks one a solid 50 to 60 yards in the air touchdown to Albert Wilson. The whole practice field erupts. Coverage was pretty good too. Defender was within arm's length of Wilson, but the ball descended perfectly. Nice catch in traffic. Über 65 Yards. 65 Yards, die kommen von Omar Kelly. Omar Kelly schreibt, aber der Ball war leicht in den Rücken geworfen. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt nur ein fucking Touchdown-Ball im ersten Tag des Training-Camps. Sagt überhaupt nichts. Aber erste Bemerkung von allen war, Tua hat an sich gearbeitet und der Arm wirkt ein bisschen stärker als letzte Saison. Micho, Ist das ein Thema, beziehungsweise wie siehst du das, wenn sowas, erster Tag am Trainingscamp berichtet wird, dass aber der Arm durchaus solider aussieht, als er letztes Jahr schon tat?
Nico, ich glaube, ich muss ja mal was erklären. ich weiß nicht, du hast ja auch mal Football zumindest mit trainiert, ne?
Korrekt.
Kurze Frage, welche Position nochmal?
D-Line, also alles auf der D-Line sozusagen.
So, und was wurde dir bezüglich des Quarterbacks gesagt?
Ja, den darf ich zum Frühstück essen, aber nicht während des Trainings.
Genau. So, das ist jetzt schon mal Punkt 1. Und jetzt kommen wir zum Thema Armstärke. Armstärke heißt ja nicht alleine, dass der Ball nicht, dass man es nicht schafft, den Ball 65 R-Yards lang fliegen zu lassen. Ja? Da gehört noch viel, viel mehr zum Thema Armstärke. Gehört ihr dann auch zu, mit welcher Geschwindigkeit dementsprechend der Ball die 65 Yard fliegt? Da gehört aber auch zu, und das ist ganz wichtig, aus welcher Position. Ich glaube, jeder Quarterback in der NFL ist mit Zeit und einem vernünftigen, einer sauberen Technik, ich glaube, das sind sogar wir zum Teil, ich rede nicht von mir, ne, aber zum Teil, in der Lage, mit einem vernünftigen Three-Step oder Five-Step Dropback, einem vernünftigen Stand, den Ball dementsprechend weit zu werfen, wenn ich die Zeit habe. Spannend wird die Armstärke dann, wenn ich halt eben nicht Zeit habe, die Technik sorgfältig auszuführen, meine Bewegung zu Ende zu machen oder aus der Bewegung oder was auch immer werfen muss. Das heißt, wenn ich nicht tatsächlich aus dem kompletten Körper heraus mit der kompletten Technik werfen kann, sondern wirklich rein allein von der Armkraft her agieren muss. Das ist dann nicht nur wichtig für weite Würfe, sondern auch wichtig für kurze Würfe. Ja, weil auch da hat die Armstärke dann was mit Genauigkeit und so weiter zu tun. Und ich glaube, das sind 65 Yards Touchdown am ersten Tag des Training Camps, wo man ganz klar sagt, den Quarterback nicht anfassen, nicht angucken, ja, ich glaube, dass man das halt nicht zu hoch bewerten sollte und dass man daraus tatsächlich keine Schlüsse ziehen kann. Und sagen wir mal so, ich bin nicht der Meinung, dass wenn man sagt, Spieler X, Spieler Y oder Spieler Z haben sich weiß Gott wie verbessert, haben weiß Gott wie an sich gearbeitet, dass man dann sagt, das hört sich super an und da bin ich jetzt der Meinung, das geht super toll vorwärts. Ich bin der Meinung, wenn man das nicht sagt, dann muss man sich tatsächlich sogar richtig üble Sorgen machen. Weil wenn ein Spieler sich nicht, so ein Spruch wird sogar dann gebracht, wenn ein Spieler sich null verbessert hat. Wirklich Sorgen macht man sich erst dann, wenn dazu nichts gesagt wird, weil das heißt, dann hat der Spieler Rückschritte gemacht. Dann wird's dramatisch. Ja. Und selbst beim Spieler, der kleine Rückschritte gemacht hat, würde man noch sagen, der Spieler hat an sich gearbeitet. Also von daher, ist mir das relativ egal. Das ist aber nice to have, weil man darf die mentale Komponente nicht vergessen. Wenn gute Plays gelingen, macht das auch was wiederum mit einem. Außerdem hat es auch was mit der Connection, mit dem Selbstvertrauen zu tun. Das ist wiederum wichtig, sehr wichtig, aber nicht von den körperlichen oder von den physischen Attributen oder Abilities, die dahinter stecken. Ich glaube, da sehen wir da oder da haben wir da quasi null, was wir da rausziehen können.
Okay, ja, also der Tua-Hype-Train ist erstmal wieder entgleist. Jason Sanders war tatsächlich, hat, glaube ich, alles getroffen, was er treffen kann. Da hat sich nichts dran verändert. Kommen wir zu Nummer 2 nach Omar Kelly. Andrew Van Ginkel hat eine Interception gefangen von Tua. Und ja, das war eines dieser Momente, wo es zwischen Shaheen und Tua wohl Missverständnisse gab. Er hat danach direkt einen Touchdown-Pass auf Shaheen geworfen. Aber Van Ginkel war wohl gleich wieder in guter Form. Nummer 3, Jerome Baker, ebenfalls mit einer Interception. Ansonsten solides Training, paar schöne Sachen, die man lesen kann. Nichts, wie Micho schon richtig gesagt hat, nichts, worüber man sich jetzt viel Gedanken machen müsste. Es ist schön zu hören, dass von außen Tour so aussieht, als würde er durchaus besser aussehen als das Jahr zuvor. Das erwarte ich aber auch von ihm. Ehrlicherweise, da muss er angreifen, da muss er zeigen, dass er es ist. Das ist die Saison seine Aufgabe. Dann kommen wir zum Elephant in the Room. Xavien Howard war auch da, hat ganz normal professionell trainiert. Warum sage ich ganz normal professionell? Es geht ja schon länger darum, dass Xavien Howard unzufrieden scheint mit den Dolphins, weil er nicht der bestbezahlteste Cornerback der Dolphins ist, weil er zu wenig Geld verdient. Das ist zumindest das, was man so gehört hat. Es gab es gestern, ist er zum Trainingscamp gekommen, alle so, hey, er reportet und alles ist gut. Der ein oder andere meinte schon so, I'm just here, so I don't get fined. Genau, das war nämlich das hatte ich auch schon gelesen. Und er hat ein Statement dann auf Instagram hochgeladen und das lese ich euch nicht vor. Ich werde so ein bisschen übersetzen. Also er sagt, ja, mein Herz und meine Seele hat er gegeben für die Franchise der Miami Dolphins, die ihn 2016 gedraftet haben. Und natürlich liebt er seine Teammates. Die sind wie eine Familie für ihn. Aber auf der anderen Seite ist die NFL ein Business. Und das Business hat nicht immer das Beste für die Spieler im Hinterkopf. Ja, seine Erfahrungen mit den Dolphins haben ihn halt in den letzten Jahren eins gelernt. Er hat 2018 eine Vertragsverlängerung unterschrieben und das ist für mich persönlich tatsächlich stark fragwürdig, die er nicht verstanden hat. Ja, er hatte den Vertrag, den er unterschrieben hat, hat er nicht komplett verstanden. Oder wo er sich komfortabel mitgefühlt hat. Er hat das Ding unterschrieben. Ja, so. Er hat von diesem 5-Jahres-Vertrag 2 Jahre geschrieben und schreibt selber, dass er die 2 Jahre outperformed hat. Okay, das sind 2 Statements, über die man diskutieren muss. Er ist einer der besten Cornerbacks der NFL. Das Tape zeigt das. Und ja, also er ist eigentlich einer der besten Cornerbacks, aber er ist halt bei seinem Team nur der zweithöchstbezahlteste Cornerback und das mit Abstand. Also der Abstand zur Nummer 1 zu Jones ist sehr, sehr hoch. Dann sagt er, dass sein Agent und er nie wirklich nach einem neuen Vertrag gefragt haben. Er wollte mit den Dolphins die Sachen bearbeitet haben. Die haben Lösungen auf den Tisch gebracht, wie zum Beispiel garantiertes Geld, die sich für die beide Seiten, also für seine Seite wie eine Win-Win-Situation angefühlt hat. Und es waren immer nur Adjustments. Also es waren immer nur Adjustments zum Vertrag. Er wollte keinen neuen Vertrag. Dolphins haben aber diesen Ideen nicht stattgegeben. Und deswegen sagt er, die Organisation, die Franchise hat nicht in dem guten Glauben, in dem sie an ihn, oder nicht in dem positiven Glauben, in dem sie an, mit ihm hätten handeln sollen, das glaubt er einfach nicht und er fühlt sich nicht respektiert, er fühlt sich nicht wertgeschätzt und glaubt, dass die Dolphins nur ein Business-First-Approach gehen und das kann er auch. Und genau, wenn er diesen Business-First-Approach geht, deswegen sagt er, dass er nicht glücklich ist momentan und deswegen einen Trade angefragt hat. Bis dieser Trade passiert, ist er nur hier, um nicht bestraft zu werden und er wird sich verhalten wie ein professioneller Spieler. So, das ist nämlich, until that trade happens, I'm just here, so I don't get fined. Das kennen wir von der Pressekonferenz des Super Bowls 2, ich weiß nicht wann, von Marshawn Lynch. Ja, das schlug gestern nach dem ersten Trainingstag ein wie eine Bombe. Wobei, mich hat es nicht überrascht, dass es dazu kommt. So, Micho, hat es dich überrascht, dass es kommt? Wie wollen wir... Wie wollen wir das angehen? Wollen wir die einzelnen Absätze so ein bisschen durchgehen und dann die Gesamtsituation bewerten?
Würde ich vorschlagen, weil sonst ergeht sich jeder hier in einem 15-minütigen Monolog und ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen die einzelnen Abschnitte durch und aber trotzdem möchte ich zuerst noch auf deine Frage antworten. Nein, es hat mich tatsächlich nicht überrascht. Es hat mich nur überrascht, dass es so lange gedauert hat.
Richtig, das, da sind wir tatsächlich auf einer Seite. So, ja, er liebt seine Teammates und sie sind wie eine Familie. Also die ersten zwei Absätze sind für mich eigentlich nur bla bla bla.
Ja, Moment, dazu möchte ich ganz, ich finde das ganz wichtig, die Absätze sind bla bla bla. Es zeigt aber auch, und das finde ich, das darf man nie vergessen, dass Xavier Howard tatsächlich, er ist, glaube ich, nicht der Einzige. Also er macht das ja nicht alleine, sondern er wird da beraten. Deswegen kommt ja diese Formulierung. Und ich finde diese Formulierung, ich liebe meine Teammates, die sollte man im Hinterkopf behalten. Die ist wichtig in meinen Augen für eine Beurteilung.
Okay, also für mich ist sie tatsächlich nicht so ganz wichtig. Also ja, es ist gut, aber die, ich finde, er reißt diese Aussage mit einem Halbsatz reißt er sie wieder ein. Aber gut, das ist dazu kommen wir gleich.
Genau, deswegen sage ich, behalten wir die bitte mal im Hinterkopf.
Okay, gut. Das sind die ersten beiden. So, die Erfahrung mit dem Dolphins, ja, da kommt das, dass er diese Extension, die er 2018 unterschrieben hat, die ab 2019 gilt, nicht komplett verstanden hat. Und sich nicht komplett komfortabel damit gefühlt hat. Man muss da kurz, das muss ich noch einwerfen. Xavier Howard hat sich nach dieser Vertragsverlängerung auch von seinem Agenten getrennt. Das sei dazu nur gesagt. Also das dazu. Aber ja, ich habe da ja schon ein bisschen was zu gesagt. Micho, Vertragsverlängerung, Vertrag, den du nicht komplett verstehst und wo du dich nicht komfortabel fühlst. Unterschreibst du so ein Papier?
Dieser Satz ist für mich ein ziemliches Blabla und ein ziemlich verzweifelter Versuch, was zu rechtfertigen. Er hat es vollkommen verstanden. Ich meine, seien wir uns ganz ehrlich, dieser Vertrag war zu einem Zeitpunkt, als Xavier Howard nicht fit war. Xavier Howard hatte seine Knieverletzung. Wir haben ihm die Vertragsverlängerung angeboten, weil wir auch davon ausgegangen sind, dass er gut war. Und er ist mit diesem Vertrag zu einem der bestbezahlten Cornerbacks geworden, immer noch.
Aber das ist nicht ganz richtig. Die Knieverletzung kam im Jahr 2019.
Okay.
Also im ersten Vertragsjahr des großen Vertrages. Er kam tatsächlich aus dieser 7-Interception-Saison. Also das war ja die Interception, wo ich glaube, da war er auch führender tatsächlich. Da in dieser Saison, wo er so gut war, hat man ihm ich glaube, er war der zweitbestbezahlteste Corner oder nicht sogar der bestbezahlteste Corner mit diesem Vertrag.
War es nicht der fünftbestbezahlte? Auf jeden Fall irgendwo in der ziemlichen Top-Range. Und ich glaube tatsächlich, dass so gut wie kein Spieler selber den Vertrag wirklich versteht, den er unterschreibt. Dafür sind die NFL-Verträge tatsächlich auch viel zu kompliziert. viel zu kompliziert. Und deswegen hat man die Berater. Ich glaube, dass er vollkommen zufrieden mit dem Vertrag war. Er konnte zu dem Zeitpunkt nichts Besseres erwarten als diesen Vertrag. Er muss es jetzt im Nachhinein sagen, weil er es ja irgendwie rechtfertigen muss. Ja, aber dieses Argument, ich habe nicht gewusst, was ich da unterzeichne, ist in meinen Augen absolutes Blabla und absoluter Schwachsinn.
So, ich hab jetzt noch mal geguckt. Er war 2019 Average Rank, also Average Money per Year, da war er auf Platz 1 mit 15,05 Millionen und Josh Norman war auf Platz 2 mit 15 Millionen. Dahinter Trumaine Johnson, Xavier Rhodes und Patrick Peterson und Marcus Peters, die alle über 14 Millionen waren. Also er war Fact der bestbezahlteste Cornerback, wenn es um das Average Money ging, 2019. So, das sollten wir jetzt, das ist zumindest jetzt mal Fakt. So, das war der Absatz. Jetzt ist es so, I've played on that deal also er hat für 2 Jahre auf diesem Deal gespielt jetzt, hat sich nie beschwert und jeder weiß, dass er diesen Vertrag signifikant outperformed hat. So, Micho. Also da ist mir ein bisschen die Hutschnur geplatzt, aber du darfst gerne erst deine Einschätzung dazu abgeben, zu diesem Satz.
Lüge. Das ist das Erste, was mir zu sagen. Er hat sich nie beschwert. Ganz ehrlich, Xavier Howard tut jetzt schon länger nichts anderes, als sich zu beschweren. Zum Teil auch schon während der Saison und so weiter. Also, dass er sich nie beschwert hätte, ist absoluter Schwachsinn. Und dass er absolut outperformed hat, signifikant, stimmt halt so auch nicht. Ich finde, so einen Vertrag outzuperformen, ich weiß nicht, wo er jetzt gerade ist, an welcher Stelle er jetzt gerade steht, wie viel bestverdienter Cornerback oder sowas, aber er wird immer noch einer von den top bestbezahlten Cornerbacks sein. Signifikant outperformed hat er definitiv nicht. Ich glaube, das ist eigentlich praktisch nicht möglich, so etwas signifikant outzuperformen. Der Mann hat ein gesundes Selbstbewusstsein, bitteschön, ja. Er hat aber auch ein gesundes Maß an Selbstüberschätzung, beziehungsweise auch da sage ich ganz klar, er sucht oder es wird, man muss auch sagen, ich glaube von seinem Management, irgendwo verzweifelt irgendwo etwas gesucht, um halt eben mehr Geld zu rechtfertigen. Was man schlicht und ergreifend da meinen Augen so nicht kann. Man kann darüber reden, wenn der Capspace weiter steigt, wenn neue Verlängerungen kommen, wenn eine neue Verlängerung ansteht, dass man dann sein Gehalt weiter anhebt, wenn er weiterhin auf diesem Level performt. Aber zu sagen von wegen signifikant outperformed, nee, sorry, bleib mal bitte auf dem Boden der Tatsachen, Junge. Und ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wir haben ja zwischenzeitlich auch schon mal geschrieben, Rico. Wir haben, auch da kommen wir wieder zum Thema, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Best Ability is Availability und auch Xavier Howard war durchaus verletzt. Oder sehe ich das falsch?
Nö, das ist richtig. Und also das ist ja mein Ansatz in der Aussage. Kurz zu deiner Frage, wo er jetzt aktuell steht, durchschnittliches Gehalt ist Xavier Howard mit seinen 15,05 Millionen auf Platz 6. Auf Platz 5 ist Byron Jones mit 16,5 Millionen, Jalen Ramsey an 1 mit 20, Marlon Humphrey 19,5 und Tre'Davious White 17,25 und Darius Slay 16,68 Millionen Dollar im Schnitt. So. Der nächste, der da dick abkassieren wird, wird wahrscheinlich Jair Alexander sein von den Green Bay Packers. Der wird sich dann in die Jalen Ramsey Riege schmeißen. Und ich habe nicht gesagt Lüge, aber das ist Bullshit, als ich das gelesen habe, weil, und du hast es schon gesagt, Xavier Howard war verletzt. Xavier Howard hat 2019 5 Spiele gemacht. 5. Das heißt, er hat 21 Spiele von 32 gemacht. Das ist sind 2 Drittel, wenn man so möchte. Pi mal Irge. Ja, ziemlich genau 2 Drittel. 2 Drittel. Er hat insgesamt verdient 26 Millionen. So, wenn ich das hochrechne, 26 Millionen für 2 Jahre, wo er eigentlich nur 2 Drittel gespielt hat. Das hieße, quasi das dritte Jahr wäre umsonst. Das heißt, ich müsste auf diese 26 Millionen nochmal 13 Millionen draufpacken, ungefähr, und hätte dann halt das, was er für volle zwei Jahre hätte bekommen, wenn er 32 Spiele durchgespielt hat. Das heißt, im Prinzip, dann sind wir bei 39 Millionen, dann hat er fast die Jalen Ramsey-Range. Also die Spiele, die er gemacht hat, hätte er auf dem Niveau von Jalen Ramsey spielen müssen, beziehungsweise auf diesem Gehaltsrange, wenn man das jetzt mal so wirklich abstrakt darstellen möchte. Ich weiß, also vielleicht noch mal kurz für alle, so 26 Millionen hat Xavier Howard in zwei Jahren bei den Dolphins, sogar 27 Millionen, hat er bei den Dolphins verdient. Er hat zwei Drittel aller Spiele gemacht. So, und wenn ich das jetzt runterrechne auf Geld pro Spiel und das auf mal 32 nehme, weil eine Saison hat eigentlich 16 Spiele, dann komme ich auf einen Jahres- oder auf ein Gehalt bei zwei Jahren von ungefähr 40 Millionen. Das durch zwei sind wir bei 20. Das ist das Durchschnittsgehalt von Jalen Ramsey. Jalen Ramsey hätte aber auch, glaube ich, durchgespielt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, und hat auch tatsächlich Playoff-Spiele gemacht. Heißt ja, noch mehr Leistung gebracht. Was also durch das Team bedingt, weil allein ein Spieler kann natürlich nicht so in die Playoffs kommen. So, das dazu. Und das ist für mich, für meiner Meinung nach auch nicht outperformed. Er hatte ein geniales Jahr. Dieses Jahr hätte ihm vielleicht sogar 20 Millionen eingebracht. Sagen wir 25 Millionen hätte er verdient gehabt für die Performance letztes Jahr. Sagen wir das einfach mal. Dann hätte er in 5 Spielen davor 2 Millionen, okay, fair, aber nichts darüber, weil die 5 Spiele, die er gemacht hat in der 2019er Saison, die waren auch nicht gut. Da hat er eine Interception gemacht, 3 Touchdowns zugelassen. Da hat er 2/3 der Pässe zugelassen. Targets sind gefangen worden. Also, er hat diesen Vertrag, wenn ich ihn jetzt mit Jalen Ramsey oder wenn ich das jetzt grundsätzlich vergleiche, hat er ihn definitiv nicht outperformed und definitiv nicht signifikant outperformed. Ja, das dazu. So, jetzt haben wir den Satz zumindest auch abgearbeitet.
Ja, vielleicht nicht ganz, weil er hat ihn signifikant outperformed. Ich habe eine nette Statistik gefunden von Next Gen Stats, die halt einige Sachen zeigt. Also er ist was zum Beispiel Passer Rating Allowed und Interceptions und die Ballhawk Percentage angeht, ist er der beste Cornerback der Liga seit 2017. Unter allen Cornerbacks, die seit 2017 mindestens 200 Targets gesehen haben. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, Ballhawk Percentage ist zum Beispiel, wie sehr man als Defensive Back ein Play macht, wenn man der nächste Spieler zum Ball ist, wenn ein Ballpass geworfen wird. Und dann gibt's noch dieses CPOA Allowed, also dieses Completion Percentage Over Expectation. Da gibt's so ähnlich wie diese Points Over Expectation. Ich bin jetzt nicht der Statistik der Stats-Kenner, da müsste man eigentlich auch mal eine Folge zu machen wahrscheinlich. Aber auch da war er ziemlich gut, da war er auch der beste, ist er auch der beste Cornerback seit 2017. Nur bei der Completion Percentage Allowed, da ist er nicht der Beste, sondern der 5. Beste, was in meinen Augen sogar die wichtigste Statistik noch mit ist. Aber das zeigt schon, dass er, und das ist an der Stelle ganz wichtig, dass er zwar übertrieben hat, also sagt, er hat's outperformed, das hat er auch ganz klar, ist meiner Meinung nach ganz klar übertrieben, du hast es schön dargestellt, Rico, aber dass er ganz hervorragend trotz allem grundsätzlich performt, dass er trotzdem, und das hat er ja vorher auch geschrieben, einer der besten, wenn nicht der beste Cornerback der NFL der letzten Jahre ist. Und das muss man trotzdem immer noch, das muss man ihm, glaube ich, zugutehalten, oder muss man sagen, ja, das ist so. Ich finde, das gehört zu dem Satz noch mit dazu gesagt. Denn schlecht.
Ja, fair. Nö, ist ja auch so. Ich sag mal, letzte Saison, für mich war er letzte Saison schon der beste Cornerback der Liga, weil die Interceptions da für mich dann schon den Unterschied gemacht haben. Gibt einige, die machen den Case auf, dass GE Alexander ein bisschen besser war. Nach PFF Grades war er das tatsächlich, aber ja, ich denke, die beiden haben auf einem ähnlichen Niveau gespielt letzte Saison. Das sollte gesagt sein. Ja, das ist der Satz. So, dann kommen wir, er ist einer der besten Cornerbacks der NFL und das Tape deckt das. Gut, ich denke, da können wir beide zustimmen. Oder siehst du das anders?
Nee, das war ja das, was ich gerade eben auch meinte.
Richtig.
Also da wollen wir, glaube ich, überhaupt nicht drüber diskutieren.
Richtig. Ja, und dann kommt nämlich der Satz, also er hat bewiesen, dass er das Geld wert ist. Darüber haben wir gerade ja auch schon gesprochen. Das Geld in dem Maße kann man unterschiedlich bewerten, aber dies signifikant outperformed hat er nicht. Aber Geld ist er definitiv wert. Und dann kommt dieser Satz, jetzt bin ich der zweitbestbezahltes Cornerback in meinem eigenen Team, obwohl er einer der besten NFL-Cornerbacks ist. Und es ist nicht mal knapp, dass er nur der zweitbeste ist. Also es ist nicht mal mehr $10,000, sondern es sind 1,5 Millionen. So 10% verdient, verdient Byron Jones mehr als er. Und dieser Satz, den meintest du wahrscheinlich auch, wo er schreibt am Anfang, to make it clear that I love my teammates. Und hier wirft er einen Teammate gnadenlos vor den Bus, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was das. Also den Satz hätte er sich meiner Meinung nach auch stecken können.
Ja, also er sagte ja von wegen, ja, ich liebe meine Teammates, solange ich aber der Bestverdienste bin, solange ich die Kohle von denen krieg. Es geht um Geld. Ich meine, da brauchen wir uns keine Illusionen drum machen, es geht immer um Geld. Ne? Gar keine Frage. Das Ganze hat zwei Komponenten. Auf die eine Komponente würde ich gerne später noch eingehen, aber ganz wichtig an dem Statement finde ich, er macht damit ganz klar, für mich geht's nur um Kohle und um nichts anderes, was grundsätzlich sogar verständlich ist. Ich glaube, im modernen Leistungssport, und da rede ich nicht nur vom Football, geht's immer um Geld, aber er soll sich das ganze Schmuh drumherum sparen. Und was mich daran halt so aufregt, ist das Thema Vertragstreue. Und da jetzt von Respekt oder Nicht-Respekt zu reden, finde ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Xavier Howard dann im Team auch so ein kleiner Stinkstiefel sein könnte. Also es wirft ein übles Licht auf seinen Charakter, in meinen Augen.
Jein, also ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt Concerns innerhalb des Teams bringt.
Das macht man nicht öffentlich, weil das hat schon ganz, ganz übel. Also es ist das eine, wenn ich sage von wegen, hey, ich möchte gerne der Bestverdienste sein, weil ich da schon Bock drauf habe. Ja, und wenn ich das einfach zu meinem GM sage und auch zu meinem Manager oder zu meinem Berater, oder wenn ich in die Öffentlichkeit sehe und sage von wegen, hey, ich will mehr als der, weil ich bin besser als mein Teammate, den ich liebe. Ich bin ja, sorry, da hätte ich anstelle von Byron Jones, würde ich sagen, okay, du glaubst also, du bist so viel besser? Ich meine, man muss sagen, eine Geschichte ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt schon passt, vielleicht sollte man das für später, oder sollte man sich die Aussage, die ich jetzt hier treffe, nochmal für später merken, und zwar, wir haben oft gespielt mit Safety-Hilfe für einen Cornerback und grundsätzlich bekam die Cornerback-Hilfe Byron Jones. Und Xavier Howard sieht sich halt als besser als Byron Jones. Und ich finde es okay, ich kann das sogar unterschreiben, ich halte Xavier Howard auch für besser als für Byron Jones. Aber das so öffentlich kundzutun, ist halt kein feiner Stil. Nein.
Ja, also da bin ich bei dir. Also das machst du halt nicht. Und Byron Jones war der beste Cornerback auf dem Markt zu dem Zeitpunkt. Und es gab die Verträge sind ja gewachsen, das Capspace ist gewachsen und daran gemessen ist es dann nicht mehr so viel mehr. Das ist einfach und das ist halt, das wäre J.J. Watt. Ich habe ja immer dieses Beispiel mit J.J. Watt und was der Vertrag damals im Vergleich zu jetzt wert gewesen wäre. Es wäre genauso, als wäre J.J. Watt jedes Mal hingegangen, hätte gesagt, ey, ich bin der beste Edge-Defender in der Liga, gib mir 10 Millionen mehr Geld im Jahr. Und das, also ich verstehe seine Unzufriedenheit, aber das ist ein Satz, den kannst du dir stecken, weil in verschiedenen Jahren gemachte Verträge gehen immer so aus.
Aber das ist einfach so. Aber es ist ja nicht nur, dass er gesagt hat von wegen, oder es wäre nicht nur J.J. Watt, wenn er gesagt hätte, ich bin der beste Edge-Defender der Liga, gib mir mehr Geld. Es wäre, als wenn er damals gesagt hätte von wegen, hör mal zu, ich bin besser als David Clowney. Der spielt neben mir, aber ich bin besser und deswegen will ich mehr Geld.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Jadeveon Clowney mehr als
unser Weiß ich nicht, aber es wäre die Aussage vom
Ja, natürlich. Also es wäre quasi, wenn Jadeveon Clowney für 5 Millionen im Jahr mehr verdienen würde. Aber es hätte halt diese Spanne, die an Zeit vergangen ist und die das Capspace hochgegangen ist, die hätte genau das abgedeckt. Genau. So, und jetzt kommt dieser Satz, dass man mit den Dolphins zusammen gearbeitet hat. Man hat Lösungen auf den Tisch geworfen, wie mehr garantiertes Geld. Und das wäre eine Win-Win-Situation. Und das einfach, dass er sich mehr respektiert fühlt und auch Cap freundlich wären. So, jetzt würde Tobi natürlich sagen, nichts ist Cap freundlich, wenn da was gemacht wird, ja. Und die Dolphins haben halt das haben dem nicht stattgegeben. Schwieriger Satz, weil ich finde, er zeigt wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit. Das garantierte Geld wird ein Teil der Forderung gewesen sein. Wäre es die einzige Forderung gewesen, dann wäre ich tatsächlich von Chris Greer enttäuscht, dass er nicht gesagt hat, okay, wir garantieren dir das Geld von diesem und von nächstem Jahr und das letzte Vertrags- oder das vierte und fünfte, da finden wir eine vertragliche Lösung, wie wir das machen, ja. Wenn es nur wirklich daran gelegen hat, dann ist es stark fragwürdig. Aber ja, so ist es halt ein Teil der Medaille, ein Teil der Seite, ein Teil dieser Aussage, dieser Verhandlung. Ich weiß nicht, Micha, wie hast du diesen Satz interpretiert?
Auch als absoluten Schwachsinn. Also ich glaube, also erstmal muss man ja ganz klar sagen, dass ein Vertrag man gar nicht so sehr nach der Gesamtsumme bemessen werden sollte, sondern halt eben nach den Garantien, weil das Entscheidende ist. Und Garantien tun immer weh. Die tun einem Team immer weh. Und dementsprechend zu sagen, das ist cap-freundlich und ich wollte ja nur das Beste, ist allein schon Schwachsinn, selbst wenn er nur Garantien gefordert hätte. Und was ich glaube ist, dass er hat eine Vertragsverlängerung verlangt mit mehr Geld und mehr Garantien. Und wie heißt es immer so schön, das ist so individuelle Wahrnehmung, ne? Ich pick mir das raus, was ich gerade will, was für mich gerade Vorteil ist und Rest lasse ich unter den Tisch fallen. Ich finde es ganz gut, oder die Dolphins werden das auch nicht tun und werden sich, glaube ich, dazu jetzt nicht in der Beziehung groß äußern, aber ich halte das für eine reine Schutzbehauptung, beziehungsweise für eine Auslassung von wichtigen Details, um selbst nicht als so geldgierig dazustehen oder als der Mensch dazustehen, der man, glaube ich, anscheinend wirklich ist.
Ja, das, also, ja, also, es ist nur eine Seite der Medaille, wie ich das schon gesagt habe, nur ein Teil der Gesamtgeschichte. Und auch da schauen wir einfach mal. Gut, dann, er fühlt sich nicht wertgeschätzt und nicht respektiert. Gut, das kann man verstehen, wenn die nicht mehr Geld geben, dass man sich dann auf den Schlips getreten fühlt. Ich würde aber auf den letzten Satz in diesem kleinen Absatz dann nochmal eingehen. So wie die Dolphins halt diesen Business-First-Approach haben, so geht er auch den Business-First-Approach. Und deswegen fragt er einen Trade an. Finde ich nicht verwerflich, zu sagen, okay, ich bin das und deswegen unzufrieden. Deswegen fragt, und dieser Business-First-Approach, gut, der ist halt immer da. Und deswegen gibt es ja auch diese garantierten Geldgeschichten. Wenn man nicht gecuttet werden will, muss man halt sagen, ich hätte gern 100% garantiertes Geld, dann wird es aber wahrscheinlich weniger Vertragsvolumen geben. Ja, ist halt einfach so. Wenn du den Vertrag outperformst, wirst du halt so bezahlt, wie der Vertrag das vorgibt, dann verdienst du im Mittel weniger und kannst danach nochmal einen Folgevertrag aufsetzen, der teurer ist. Underperformst du, wirst du wahrscheinlich, wenn es für das Team günstig ist, gecuttet. Das ist die NFL. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Gar keine Frage. Aber wenn du für diesen sagst, ja, dann geh für 100% garantiertes Geld. Kirk Cousins hat's gemacht. Ist nicht so, dass es nicht geht in der NFL. Du brauchst einen verdammt guten Berater vermutlich und musst verdammt wichtig sein. Xavier Howard ist das vermeintlich für die Dolphins. Ja, wie siehst du diesen Business-First-Approach? Für mich ist das auch, ja, ich will nicht sagen, bla bla, also da erklärt er halt, okay, so sehe ich das, was die Dolphins machen und dementsprechend so rechtfertige ich meinen Trade-Request.
Ja, also Business-First-Approach, ich glaube im Leistungssport oder im Sport, wo es um Geld geht, Ja, und das sind ja viele Sportarten, nicht nur Football. Ich glaube, das kann man nicht allein auf Football beschränken. Ich glaube, da hat fast jeder den Business First Approach. Und man darf ja auch nicht anders sein, dass Teams auf der anderen Seite ja auch knallhart agieren. Das an und für sich werfe ich ihm gar nicht vor. Ich werfe ihm die Art und Weise vor. Also, dass er sagt von wegen, hey, ich will mehr Kohle, ob das jetzt legitim ist oder nicht, darüber kann man natürlich lange hin und her streiten, aber dass er das versucht, das werfe ich ihm nicht vor. Was ich ihm vorwerfe, ist einmal diese Geschichte mit Byron Jones, dieses Statement finde ich unter aller Sau, und dann vor allen Dingen das Ganze öffentlich zu machen. Denn Folgendes passiert, sein Trade-Wert rast in den Keller. Mag sein, dass er sagt, ich weiß mir nicht anders zu helfen oder was auch immer. Und es kann mir auch durchaus vorstellen, dass es dann Teams gab, die gesagt haben, hey, wenn du das machst und wir weniger für dich bezahlen, geben wir dir dementsprechend eine Gehaltserhöhung. Dazu sagen, von wegen die NFL steht zusammen, halte ich auch für sehr, sehr unrealistisch. Aber machen wir uns nichts vor. Den Preis, den Xavier Howard ursprünglich wert gewesen wäre, kriegst du jetzt definitiv nicht mehr für ihn. Ja, und welche Wahl hast du? Du kannst ihn spielen lassen, du kannst ihn auf die Tribüne setzen, was auch immer, aber es ist schon so ein bisschen, über die Konsequenzen wollten wir ja gleich, über das Gesamte wollten wir ja gleich noch reden, dass er dem Verein so ein bisschen mit diesem Statement die Pistole auf die Brust setzt. Und das ist zum einen, verträgt sich das nicht mit dem, was er sagt, mit hier von wegen, ich liebe meine Teammates und so, ja, und zum anderen ist das etwas, was ich ihm als Fan der Miami Dolphins tatsächlich übel nehme. Da bin ich persönlich, da bin ich egoistisch und da bin ich auch nicht objektiv. Ich mag das nicht. Will ich nicht. Hör auf damit. Ganz einfach.
Ja, also ich bin tatsächlich, also ja, ich find's auch Quatsch, weil wir haben es ja, also für mich fühlt sich dieser, also für mich basiert alles, was er gerade macht, eigentlich nur darauf, dass er entweder, also er fühlt sich schlecht beraten. Das für mich führt alles so dahin, ja, irgendwo ist bei dir was falsch gelaufen. So, sorry, wir können nichts dafür, dass du deinen Vertrag schlecht hast aushandeln lassen. Schlecht ist ja auch relativ gesehen. Er war zu dem Zeitpunkt der bestbezahlteste Cornerback. So, sorry, bra, aber was willst du denn? So, dass dann danach immer wieder Spieler kommen, die mehr Geld verdienen. Klar, es wird auch Quarterbacks geben, die jährlich mehr Geld verdienen als Patrick Mahomes. Get over it. Ja, deswegen wird sich Patrick Mahomes auch wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, hier, und gut, es wird bei den Chiefs keinen zweiten Quarterback geben, der mehr verdient als Patrick Mahomes. Das ist eine Situation, die wird er nicht haben, aber trotzdem. Es ist verdammt, verdammt schwierig. Und natürlich stehen die Leute jetzt Schlange. Und ich würde gar nicht sagen, dass die NFL, bitte, das ist nicht ab, dass der Preis sinkt. Wir haben es bei Jamal Adams gesehen, da sind auch noch Mondpreise, oder ist der Mondpreis bezahlt worden von den Seahawks an die Jets. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das auch so passiert. Und die Dolphins haben ja jetzt gesagt, sie werden diesem Trade Request nicht stattgeben. So. Es kann man natürlich sagen, oh ja, das haben sie, sie haben gesagt, sie werden Minka Fitzpatrick nicht traden, sie haben gesagt, sie werden Laremy Tunsil nicht traden. So. Jetzt hat man für Minka Fitzpatrick einen First-Round-Pick bekommen und dann ganz viele Tausch von mehreren Picks, am Ende noch ein bisschen mehr als ein First-Round-Pick rausgekriegt. Und für Laremy Tunsil in diesem Mega-Trade zwei First-Rounds, ein Second-Round-Pick. So, und ich sehe die Dolphins, und da bin ich ehrlich, und da können viele Leute sagen, du bist bescheuert, das ist eine Jamal Adams-Trade-Geschichte. Ich glaube nicht, dass sich die Dolphins auf was anderes einlassen werden und sollten. Wurde mir auch schon auf Twitter, die haben nicht diese Leverage, oder der Spieler hat kein Leverage. Wenn die Dolphins ernst machen, sitzt Xavier Howard 5 Jahre bei den Dolphins fest. Er hat noch 3 Jahre Vertrag, zweimal Franchise-Tag. Theoretisch, wenn alles eskaliert und die Dolphins sagen, scheiß drauf, dann könnten sie 5 Jahre auf Xavier Howard zurückgreifen. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ja, das werden die Dolphins nicht machen. Aber man hat schon gesagt, auch Brian Flores hat heute nochmal betont, man ist weiter in Kontakt und sucht auch weiter den Kontakt mit dem Agenten von Xavier Howard, um das ganze Ding vom Eis zu bekommen, um die Wogen zu glätten und um Xavier Howard im Team zu halten. So, jetzt ist natürlich die Frage, Micho, glaubst du, dass Xavier Howard noch lange ein Teil der Dolphins sein wird, auch dass er in der ersten Woche für die Dolphins starten wird?
Nein, ich glaube nicht, dass Xavier Howard nochmal einen Snap für die Miami Dolphins spielt in einem Regular-Season-Spiel. Tatsächlich glaube ich, dass sein Trade Erfolg haben wird, sein Trade-Request. Ich glaube, dass wir ihn irgendwo hin traden werden. Das wird uns ordentlich schwächen. Ich glaube, dass es aber auch keinen Sinn macht, den Spieler jetzt noch zu halten nach dieser Aktion. Ich glaube, dass das uns auch nicht weiterhelfen würde. Ich bin darüber tatsächlich ehrlich gesagt auch ziemlich enttäuscht. Denn Xavier Howard ist für mich eigentlich der Schlüsselspieler in der Defense, auf dem auch unser Defense-Konzept beruht. Es wirft uns weit zurück. Ein bisschen fällt uns jetzt auch die Verpflichtung von Byron Jones damit auf die Füße. Auf der wollte ich eine Sache nämlich noch zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal gesagt haben, aber es wäre halt doch schon witzig, wenn man jetzt sagen würde, okay, du möchtest der Bestbezahlte werden. Okay, wir cutten Byron Jones. Dann bist du der Bestbezahlte bei uns. Ist das jetzt der Respekt, den du brauchst?
Ja, das hatte ich. Ich hatte das, glaube ich, mal.
Ich weiß nicht, ob du es mal gesagt hast.
Das stimmt, das weiß ich jetzt nicht. Aber dieser Gesichtsausdruck, wenn nach diesen ganzen Verhandlungen hin und her und auf einmal muss Xavier Howard ins Büro von Chris Greer und bekommt gesagt, du hör mal zu, du bist ja jetzt der bestbezahlte Cornerback, er reibt sich schon die Hände, ja, wir haben gerade Byron Jones gecuttet. Einfach nur wie die Gesichtszüge entgleisen und er sagt, what the fuck. Aber ja, klar, ist witziger Approach.
Also ich sehe tatsächlich nicht, dass Xavier Howard da bei uns dementsprechend noch spielen wird. Ist übel und wirft uns meiner Meinung nach weit zurück.
Ja, da haben wir ja. Also das ist jetzt ja die Frage, wie weit wirft uns das zurück?
Okay, so. dann hole ich direkt mal was weiter aus. Das ist jetzt der Punkt, wo wir beide mal nicht einer Meinung sind heute. Ne?
Das ist korrekt.
Ja. Ich glaube, dass Xavier Howard der Schlüsselspieler in unserer Defense ist, auf dem alles aufbaut. Unsere Defense agiert sehr darüber, dass wir, wie die Patriots früher auch, dass wir halt viel Man-Coverage spielen können, dass wir 1:1 quasi mit unseren Cornerbacks agieren können. Oder aber nur ein Cornerback Safety-Hilfe bekommt. Und das ist in der Regel Byron Jones, der halt eben nicht ohne Safety-Hilfe agieren kann. Er hat zum Beispiel seinen Vertrag nicht dementsprechend ausgefüllt sogar, würde ich sagen. Und unser Kader ist auch so aufgebaut, dass genau das halt eben funktioniert. Das ist das, was uns auch zu einer guten Defense letztendlich verholfen hat, die wir punktuell verstärken wollten. Und jetzt bricht die Säule schlecht hinweg. Das kann man, finde ich, in meinen Augen damit vergleichen, wie wenn man der Chiefs Offense plötzlich, ich sag Patrick Mahomes oder meinetwegen auch Tyreek Hill, aber ich sag eigentlich sogar Patrick Mahomes wegnehmen würde. Genauso ist, glaube ich, der Verlust von Xavier Howard für die Defense der Miami Dolphins zu sehen. Dementsprechend hat er, finde ich, dass man locker von einem Leistungseinbruch von 10, eigentlich eher 15% reden kann, den wir darum haben werden. Das wirft uns ganz weit zurück. Und dementsprechend, der Vertrag von Byron Jones kam halt da etwas zu früh, beziehungsweise es war zu viel zu einem zu frühen Zeitpunkt. Das ist bitter und wir müssen im Prinzip mit unserer Secondary in meinen Augen von vorne anfangen, denn wer soll Xavier Howard ersetzen? Ich höre jetzt viele, die davon reden, dass unser Second-Tier-Cornerback, den wir letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, dass er Xavier Howard ersetzen soll. Aber erstens glaube ich, dass er das qualitativ nicht hinbekommt. Und zweitens, und das meine ich tatsächlich, ist er klassischer Slot-Cornerback. Ich glaube, outside tut man diesem Spieler noch viel weniger eingefallen. Es wird bei uns eine Riesenlücke klaffen. Das macht es einfach schwierig. Ja, aber du siehst das anders, Rico, ne?
Also ich sehe es nicht anders in dem Sinne, dass es uns schlechter macht. Also Da sind wir einer Meinung, nur die Frage ist, wie viel schlechter. Und du hattest ja diese 15% und ich sag, wir sind bei 5%. Weil, also erstmal ganz simpel gesagt, 15%, das sind zwei Spieler weniger fast. Sehe ich nicht. Klar, Xavier Howard ist der wichtigste Spieler der Defense. Gar keine Frage. Nur sage ich auch, wir haben es geschafft, 5 Spiele 2019 zu gewinnen mit ohne Xavier Howard. So, und jetzt ist unsere Defense deutlich, deutlich besser. Und mit Xavier Howard ist jetzt quasi, Xavier Howard war erst nur das Juwel. Jetzt haben wir um dieses ganze Juwel halt eine schöne Krone gebaut, ja, schön verziert mit kleineren Juwelen. Die sind aber immer noch da, diese Krone ist noch da, nur der dicke Klunker fehlt halt. Das heißt, das ganze Ding wird nicht mehr so wertvoll. Sondern jetzt machst du da halt so einen kleinen Klunker wieder rein. Der passt nicht da ganz rein wie der große Klunker. Aber ja, so sehr, sehr bildlich gesprochen. Sondern dementsprechend sage ich, das trifft uns mehr oder weniger hart. 5%, die unsere Defense durch den Weggang, wenn es dazu kommt, von Xavier Howard schlechter wird. Nwigwe Benogany ist, muss man gucken, er hat am College beides gespielt. Ich traue ihm durchaus zu, auch Outside zu spielen. Er bringt das Zeug mit, definitiv. Ich fand es ein bisschen witzig, das wollte ich vorhin noch sagen, das ist mir vorhin abgegangen. McCourty, der neue Cornerback, Safety, Hybrid, whatever, meinte, er freut sich endlich mal Teil von etwas Größerem als er selbst zu sein. Und das ist ja der hat ja schon 100 Jahre bei den Patriots jetzt gespielt. Finde ich, war eine schöne Note von so einem Spieler, so einen Satz zu bringen. Das erdet erstmal. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist super traurig und eigentlich sollen wir alles tun, um Xavier Howard zu halten. Er kann nachher der Difference Maker sein in einem Spiel. Ich sehe aber auf Dauer halt jetzt nicht, dass es 15% sind. Ich sehe auch nicht diese Patrick Mahomes-Geschichte. Da würde ich vielleicht jetzt ich weiß nicht. Also ich überlege jetzt gerade mir so ein Team, die so ein Devonta Adams, wenn du Devonta Adams von den Packers wegnimmst. Vielleicht so, aber dann, nee, das passt auch nicht. Wenn du AJ Brown von den Titans wegnimmst, dann hättest du nur noch Julio Jones da. Ja, ich glaube, AJ Brown. Ja, dann passt das wieder. Aber ja, es ist ganz, ganz wild, was ich gerade versuche zu sagen. Ich sehe es einfach nicht, dass diese Lücke so, so groß ist. Also klar, sie ist da und es wird auch ab und zu wehtun. Aber ja, sie wird uns nicht umbringen. Und ja, also wie gesagt, ich gehe tatsächlich davon aus, dass kein Team den Preis bezahlen will, den wir haben wollen. Und deswegen Xavier Howard ein Miami Dolphins bleibt und mit mehr Garantien im Vertrag in die neue Saison startet. Tatsächlich meine Bold Predictions, also mehr oder weniger bold. Es haben aber tatsächlich schon einige Teams angefragt, unter anderem wohl geht von ihnen Rappaport von einer Stunde, zwei letztjährige Playoff-Teams haben schon angefragt.
So, ich hätte da mal eine Frage an dich.
Ja.
Okay, stell dir doch Folgendes vor. Wir traden Xavier Howard, bekommen für ihn einen Third-Round-Pick. Wir legen noch Tua oben drauf und bekommen die Sean Watson.
Ja.
Würdest du das machen in der jetzigen
Situation? Ja. Weil was passiert hier? Du hast 2 Jahre kein. Also ich verstehe diese Emotionalität. Die Diskussion ist emotional aufgeladen. Und wenn das stimmt, was er gemacht hat, dann, das haben wir hier auch schon, das ist ekelhaft und das gehört sich nicht.
Aber jetzt mal rein sportlich gesehen, wird er maximal eine Saison aussetzen müssen, ne?
Ja, selbst wenn es 2 sind. Was sind 2 Jahre Franchise-Quarterback, wenn du danach 13, 15 Jahre Deshaun Watson als Franchise-Quarterback hast? Das ist der Spieler, wo du als GM jahrzehntelang nach suchst. Ja, das ist nach Patrick Mahomes der Quarterback für die nächsten Jahre. Vermutlich. Ja, wenn ich jetzt natürlich die ganzen Rookies, die in die NFL kommen, muss man beobachten. Ja, also würde ich machen. Bin ich dabei. Ich würde ihn jetzt auch für Xavier Howard und First-Round-Pick würde ich den Texans geben für Deshaun Watson. Hätte zwei Quarterbacks.
Okay.
Ich
würde es tatsächlich nicht machen, deswegen wundert mich das so ein bisschen, aber ist okay. Fair enough, ich verstehe dein Argument.
Ich verstehe jeden, der sagt, er möchte den Spieler Deshaun Watson aufgrund dessen, was er gemacht hat, nicht bei den Dolphins sehen. Ich habe mir eine Frage gestellt. Würden die Dolphins mit Deshaun Watson den Super Bowl gewinnen, würde ich mich weniger freuen, als wenn sie es mit Aichi Bumbaichi machen würden? Oder mit Tua? Oder mit keine Ahnung wem?
Ich sage ja. Also ich zumindest, okay. Bei mir. Das ist das also Problem, weil ich glaube, dass Deshaun Watson das getan hat und ich da nicht viel von halte. Aber was ich vor allen Dingen sage ist, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ich glaube tatsächlich, deswegen habe ich zum Beispiel noch den Third-Round-Pick oben drauf gelegt, ich glaube tatsächlich, dass man Tua, man hat viel dafür getan, um Tua, also man hat viel dafür getan, um an den Punkt zu kommen, an dem man ist. Und ich finde, dann sollte man versuchen, diesen Weg auch weiterzugehen. Man glaubt ja an Tua. Wenn man an Tua nicht geglaubt hat, hätte man eh anders agieren müssen. Und wenn man an Tua glaubt, dann muss er dieses Jahr auch bekommen. Vollkommen. Ohne Wenn und Aber. Da muss man hinterstehen. Und aus diesem Grund würde ich einen Spieler wie Deshaun Watson nicht holen. Aber es ist eine interessante Frage, was ist Xavier Howard wert? Und wir reden jetzt hier, reden wir über zwei First-Round-Picks oder über was reden wir? Und wenn ich das jetzt irgendwie vergleiche, dann muss ich ganz klar sagen, boah, ich glaube, wenn du Glück hast, kriegst du für Xavier Howard einen First- und einen Third-Round-Pick. Vielleicht. Ja, ich glaube, das ist so eine realistische Preis-Range, in der du kriegst. Mit ein bisschen Pech kriegst du einen hohen Second Round und mehrere Late Round Picks. Und einen Spieler oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich zwei First Round Picks, von dem Gedanken können wir uns verabschieden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Rico.
Ich würde es aber trotzdem nicht unterm First und Second Round Pick machen. Weil die Jets haben für Jamal Adams zwei First Rounder bekommen. Und wir nicht, sollen nur einen First-Round-Pick für Xavier Howard bekommen. No, das sehe ich nicht. Ich glaube auch, dass das die Diskussionsgrundlage für Chris Greer sein wird. Auch der Vertrag, den Xavier Howard mitnimmt zu einem neuen Team, ist super teamfreundlich. Und dann geben die ihm halt einen neuen Vertrag über ein Jahr länger mit mehr Geld und mehr Garantien. Das ist für mich, der Vertrag ist halt schön für die Dolphins. Ich bin ehrlich und sehe, klar kann es sein, aber ich glaube nicht, dass das nichts ist, was Brian Flores nicht fixen könnte. So soll ja den einen oder anderen geben, der #culture getweetet hat zu der Diskussion. Ich sehe schon, dass Brian Flores, dass wenn es dazu kommt, dass Xavier Howard am Ende zufrieden ist oder man sich fair geeinigt hat, dass das passen kann. So kann ich zumindest, so würde ich das zumindest sehen. Von meiner Situation aus. Und ja, wir können auch gerne über einen Spieler und einen First-Round-Pick sprechen. Da ist halt die Frage, über welchen Spieler, über welchen Spieler reden wir dann? Über was für einen Spieler? Ich würde ungern Alvin Kamara und First Round Pick von den Saints haben wollen, zum Beispiel. Weiß nicht, welchen Spieler plus First Round Pick würdest du denn haben wollen für Xavier Howard?
Das ist schwer, aber ich denke, es muss schon ein Spieler sein, der mindestens ein Second oder ein Third Round Pick wert ist. Wirklich, das ist wirklich schwer. Und eigentlich, du kannst Xavier Howard nicht 1:1 ersetzen. Mir würde ein guter Strong Safety würde mir gefallen. Boah. Also spontan fällt mir jetzt keiner ein. Hängt halt, ich weiß auch nicht, welches. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir jetzt nicht geguckt habe, welches Team sich wie leisten könnte, wo er Sinn machen würde und so weiter und so fort.
Ja, also es gab ja schon mal, also die Broncos wären ja vielleicht sogar so ein Team, aber das würde wenig Sinn ergeben, weil die Broncos eigentlich ihre Picks brauchen, wenn Drew Lock nichts wird und man nächste Saison da was reißen will. Deswegen finde ich, alles, was mit den Broncos zu tun hat, die haben die Möglichkeit, weil sie Spieler haben. Aber ansonsten die Browns, aber die Browns brauchen dann eigentlich nicht. Die Seahawks wären ein Team, was wahrscheinlich durchaus Interesse hat. Aber da ist auch die Frage, welchen Spieler der Seahawks, ja gut, Russell Wilson ist aber Quatsch, welchen Spieler der Seahawks realistisch und ein First-Round-Pick für Xavier Howard? Und Wide Receiver? Ja, schön, aber ich glaube nicht, dass wir einen Wide Receiver holen. Also, sehe ich nicht. Und ansonsten haben die Seahawks auch nichts, was mich vom Hocker reißt. Dazu werden die Picks auch relativ hoch sein. Also tief. In dem Sinne, dass sie nicht in den Top 15 sein werden. Ansonsten, ja, ich keine Ahnung. Ich bin da wirklich so ein bisschen aufgeschmissen und wüsste tatsächlich nicht, wen wir nehmen. Aber das könntet ihr da draußen. Was würdet ihr denn, wenn Xavier Howard getradet wird, was haltet ihr noch für realistisch? Welche Spieler plus Pick, für welchen Pick oder für welche Picks würdet ihr Xavier Howard holen? Also, ja, ich weiß es nicht. Es wäre natürlich auch witzig, wenn die Cowboys irgendwie aktiv werden würden und Xavier Howard zum bestbezahlten Corner machen, weil sie Byron Jones nicht zum bestbezahlten Corner gemacht haben. Das wäre auch schon irgendwie witzig. Also eine gewisse Selbstironie. Meiner Meinung nach. Weiß nicht.
Ja, nee, alles klar.
Wunderbar, also das ist auf jeden Fall momentan, es bleibt spannend bei den Dolphins, egal was ist, wir machen uns selber ein paar Themen. Gibt es noch etwas, worüber du sprechen willst, Micho?
Nee, ich glaube, das war erstmal fürs Erste, nach den zwei Wochen wirklich alles.
Wir haben jetzt auch gut wieder was voll gemacht, da gibt's ja wieder voll auf die Ohren. Ja, gut, ich habe nämlich auch nichts mehr, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach zum Thema Xavier Howard, bitte lasst eure Meinung auch da. Ja, also es interessiert uns natürlich auch, was eure Meinung zu verschiedenen Themen ist. So, jetzt ist gerade noch mal Barry Jackson Tweet reingekommen. Der sagt, allowing this to fester or trading him to a team only for future draft picks and not a high-level player in return potentially drops the Dolphins from fringe playoff 6th to 10th in the AFC to non-playoff team. That's the case for fixing this with Howard. Das ist ja nichts anderes, was wir auch gesagt haben. Ich sehe nicht. Also ich glaube, dass die Offense einen großen Sprung macht und deswegen Xavier Howard nochmal in der Gesamtbetrachtung der Dolphins weniger wichtig ist. Gut. So, das dazu. So, aber jetzt mache ich die Kiste hier zu. Ich bedanke mich wieder. Hat mir super viel Spaß gemacht, auch wenn Tobi heute nicht dabei war. Es war meine Ehre, dabei zu sein. Wenn ihr uns unterstützen wollt und so cool sein wollt wie Gregor, dann unterstützt uns doch bitte monetär. Es geht schon ab 2,50 Euro im Monat auf Patreon. 2,50 Euro, das ist ungefähr das, was ein großer halber Cappuccino kostet. Also mehr als ein kleiner Cappuccino sozusagen. Ja. Und das, dafür habt ihr schon Spaß im Monat sozusagen. Weil ihr upgradet einfach euer Leben. Ja, das muss man auch mal sagen. Ja, das können alle confirmen, die dabei sind. Wenn ihr aber sagt, hey, ich habe das Geld nicht oder ich möchte es auch nicht dafür ausgeben, das ist vollkommen in Ordnung. Es wird trotzdem fast jede Woche noch den Dolphins Drive geben. Ihr könnt uns aber auch so unterstützen. Einfach auf YouTube den Daumen hoch, uns abonnieren auf YouTube, uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und vielleicht auf Apple Podcasts eine positive Bewertung schreiben. Das hilft uns auch weiter. Und einfach mit uns in Kontakt treten und sagen, hey, das könnt ihr verbessern. Oder hey, ich sehe das, was ihr gesagt habt, im Podcast sehe ich so. Oder das, was ihr im Podcast gesagt habt, finde ich gut. Das wäre auch cool. Weil, ja, vielleicht, man muss ja nicht mal draufhauen, ne? Ja, So. Und damit, sind wir am Ende der Folge. Damit bleibt mir dann jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.